Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Quiek.
Das war ein Zitat von Albus Dumbledore. Hi, ich bin Amber.
Hi, ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Ja. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Albus Dumbledore. Zum zweiten Mal, denn wir starten in dieser Folge mit dem Format ein Buch, eine Folge und beschäftigen uns jetzt mit Dumbledore.
Ja, das ist doch schön.
Ja.
Da werden wir nochmal ganz neue Einblicke präsentieren können, weil ich habe die Folge Dumbledore nicht nochmal gehört. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir, wie wir das so oft gemacht haben, einfach 3/4 der ganzen Geschichte weggelassen haben.
Mit Sicherheit.
Und jetzt können wir uns auf viele Details konzentrieren und diskutieren und vielleicht noch das ein oder andere Detail für euch rauskramen, was ihr nicht so präsent habt. Und darauf freue ich mich sehr.
Ich freue mich auch sehr, weil ich habe viele Dinge gefunden, mit denen wir uns bestimmt noch nicht beschäftigt haben.
Hundertprozentig nicht.
Also ich hatte eigentlich immer den Eindruck, du vergisst ja immer relativ viel, was wir so schon mal gesprochen haben in den Folgen. Ich habe den Eindruck, dadurch, dass ich es ja irgendwie so gefühlt 20 Mal höre durchs Schneiden, habe ich es immer so ein bisschen präsenter. Aber wir haben letztens eine Eulenpost besprochen, die hatten wir wohl schon mal besprochen, die Frage. Konnte ich mich aber so partout gar nicht erinnern.
Naja.
Da haben wir dann auch irgendeine Antwort gegeben. Und die Leute in den Kommentaren haben gesagt, also letztes Mal habt ihr das und das gesagt. Und ich so, ah ja, gut zu wissen. War ja eine tolle Idee von uns damals, auf die sind wir dieses Mal nicht gekommen. Das war die Irrwicht-Frage, ob man sich selbst als Irrwicht hat.
Ach so.
Möchtest du nochmal die richtige Antwort haben, die wir damals gegeben haben, das erste Mal? Die war natürlich viel besser. Da haben wir gesagt, ja, so ein Lupin zum Beispiel. Oder auch eine Ginny unter Einfluss von Tom Riddle.
Ja.
Die sehen sich selber als, ne? Und jetzt beim zweiten Mal haben wir nur gesagt, ja, wenn man...
Nee.
Doch, also ich hatte gesagt, wenn man quasi wie so eine gespaltene Persönlichkeit hat und die Persönlichkeit zu etwas fähig ist, was man nicht unter Kontrolle hat. Was ja sinngemäß ist, man ist Werwolf. Nur darauf bin ich nicht gekommen, dass es ja Werwolf
ist. Ja, ich auch nicht. Ja, stimmt. Ja, naja. Aber dafür haben wir ja euch, dass ihr uns auf solche Dinge hinweist. Und man muss auch dazu sagen, viele Sachen, ich meine, wir machen das jetzt hier seit 4 Jahren, viele Sachen haben wir vor Jahren, und das kann man wirklich so sagen, besprochen. Und dass man die nicht mehr so präsent hat, naja, ich finde es okay.
Auf jeden Fall. Ich kann mich an die Dumbledore-Folge wirklich gar nicht mehr erinnern.
Also meine Folge, an die ich mich am wenigsten erinnern kann, ich kann es nur noch mal erwähnen, ist Rita Kim Korn. Es ist so, als hätten wir die nie gemacht.
Ja, schade eigentlich, weil ich glaube, die ist ganz lustig. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal, ne?
Ja.
Starte ich immer?
Ja.
Okay. Wir starten ja jetzt hier quasi mit dem ersten Auftritt von Dumbledore. Wer sich also so ein bisschen interessiert für seine Kindheit oder seinen Zauberstab oder was wir sonst immer so in den Folgen besprechen, der sollte dann in die originale Albus Dumbledore-Folge reinhören, weil wir besprechen hier ja quasi nur das erste Buch. Das erste Mal, dass Dumbledore im ersten Band erscheint, ist, als er lautlos im Ligusterweg appariert, weil Hagrid Harry zu den Dursleys bringen soll. Dumbledore nimmt es sich also als seine Aufgabe an, diesen Adoptionsvorgang zu begleiten. Allerdings ohne das Wissen der Dursleys, also die erfahren das ja quasi erst durch Dumbledores Brief und einfach, weil Harry vor der Tür liegt. Aber was hat er sich eigentlich dabei gedacht, habe ich mich gefragt, weil klar, also Harry soll so ein bisschen weit von dem Trubel entfernt aufwachsen, das ist ja so sein Anliegen, weil er wäre ja damit in der Zaubererwelt absolut konfrontiert, weil nach dem, was er da durchgemacht hat. Aber wäre es nicht irgendwie fair, die Verwandten von Harry dann zu benachrichtigen und nicht einfach ein Baby nachts vor die Tür zu legen?
Ja, wahrscheinlich soll es schnell gehen. Dann ist es ja so, dass in der Zaubererwelt so Dinge auch einfach mal gemacht werden, ohne dass das irgendwie sehr gut durchdacht ist.
Ja, das ist nämlich meine nächste Frage, weil warum macht das eigentlich Dumbledore? Dumbledore ist meines Wissens Schulleiter und nicht Adoptionsorganisator.
Ja, wahrscheinlich wäre es sinnvoller, wenn das jemand aus dem Ministerium machen würde.
Ja, oder so eine Waiseneinrichtung für Zauberer oder so. Gibt es sowas nicht? Warum kümmert sich da kein anderer drum?
Aber die Systeme in der Wizarding World funktionieren ja nicht so richtig. Das wird auch Dumbledore wissen. Und der Dumbledore wird auch hundertprozentig wissen, dass wenn er Harry einmal ans Ministerium gibt, dass das nichts wird.
Ja. Und Dumbledore ist einfach ein krasser Typ.
Ja.
Er hat einfach so gesagt, ich mach das, Leute. Und hat natürlich dann dadurch natürlich auch den Überblick und natürlich auch die Kontrolle über die Situation, ne?
Ja, genau. Also und wahrscheinlich war es auch so, dass das Ministerium wird ja wahrscheinlich auch in Aufruhr gewesen sein. Wer weiß, wer sich dann Harry angenommen hätte. Also vielleicht ist es dann insofern ganz gut, wenn Dumbledore das macht. Da kann man sich ja dann doch auf ihn insofern verlassen, als dass Harry auf dem Weg von seinem ehemaligen Zuhause bis zu dem neuen Zuhause wenigstens nichts passiert. Wobei er gibt den Hagrid mit, also ich weiß es auch nicht. Ja, auf dem Motorrad.
Ja.
Ja, es musste schnell gehen.
Und wir sollten Dumbledore ja jetzt auch hier in dem Kapitel kennenlernen, das war ja wichtig.
Ja, genau. Also deshalb macht das schon Sinn. Also im Gegensatz zu anderen Zauberern kann Dumbledore ja ohne Ton apparieren und disapparieren. Da passiert einfach gar nichts. Normalerweise macht das ja einen Plopp oder knallt auch schon mal. Das ist natürlich jetzt in der jetzigen Situation sehr sinnvoll, dass er da wieder sehr diskret unterwegs ist. Und Dumbledore wird beschrieben als ein hochgewachsener, dünner und sehr alter Mann mit silbernem Haar und Bart. Und sein Bart ist so lang, oder auch seine Haare, dass sie in seinen Gürtel gestopft werden könnten, um fixiert zu werden. Das ist auch irgendwie verrückt.
Warum sollte man das tun?
Ja, tut er ja auch Gott sei Dank nicht. Also, ja, vielleicht beim Essen. Oder beim Sport treiben oder so.
Ja, oder beim Gürtel anziehen. Das ist so, wie wenn man jetzt, wir haben ja jetzt lange Haare, wenn man sich so einen Pulli anzieht und die Haare dann quasi hinten im Pulli noch drin sind.
Genau.
So ist das dann, wenn er seinen Gürtel anzieht, wobei Dumbledore hat ja immer so wilde Umhänge an.
Er trägt seine lange Robe, die ist purpurrot und die ist so lang, dass sie auf dem Boden rumschleift. Das kennen wir ja von ihm und er hat hohe Schnallenstiefel, wo ich mich gefragt habe, wie sieht man die denn? Also wenn er so ein langes Gewand anhat.
Ja, die gucken
so da
vorne so raus.
Ja, so spitze.
Ja, genau. Ich glaube, die sind sogar auf irgendeinem Cover, ich weiß gar nicht, ob es das Englische oder so ist, ist das ja auch mit so einem Kringel, glaube ich. Oder bilde ich mir das nur ein? Würde auf jeden Fall zu ihm passen.
Ja, so werden aber oft Zauberer gemalt.
In Petrosilius Zockelmann doch auch.
Ja, ja, genau. Der an allen voran.
Ja. Ich finde es schön, dass er mit funkelnden Augen beschrieben wird und er gluckst dann ja auch, als er McGonagall erkennt und irgendwie hat er sowas unschuldig Komisches an sich in dem Moment. Also das steht natürlich sehr konträr zu seinem Leben, was ja doch sehr düster und schicksalsbehaftet war, aber hier ist er, strahlt er irgendwie so eine kleine Leichtigkeit aus in dem Moment, das finde ich sehr nett.
Ich finde, das ist gar nicht nur in diesem Moment, sondern ich finde in dem ganzen Buch tatsächlich,
ja, das ist
noch nichts von dem, was wir von Dumbledore noch kennenlernen. Das ist die Light-Version von Dumbledore und eigentlich ganz unterhaltsam tatsächlich.
Ja.
In der Situation ist es dann so, dass Dumbledore noch seine Taschen durchsucht nach dem Deluminator, weil er dann natürlich die Lichter ausknipst, damit eins nach dem anderen irgendwie 12 Mal oder so wiederholt er diesen Vorgang.
Eine Frage.
Ja.
Ist es nicht viel auffälliger, wenn plötzlich alle Lampen ausgehen, als wenn da einfach zwei Leute stehen würden und sich unterhalten würden?
Sie hätten sich ja auch zivil kleiden können. Also so viel Zeit hätte ja mal sein können.
Ja, stell dir mal vor, du sitzt im Wohnzimmer, guckst vielleicht Fernseher, ja, und kriegst halt ja von draußen noch so ein bisschen das Straßenlaternenlicht mit in dein Wohnzimmer reingeleuchtet. Und plötzlich wird es draußen dunkel. Und dann denke ich mir so, oh, ist die Laterne kaputt? Ich meine, das zieht ja schon meine Aufmerksamkeit auf sich. Und dann gucke ich raus und die ganze Straße ist dunkel. Da denke ich doch erstmal hier Stromausfall oder was. Das ist doch total auffällig.
Ja, würde ich wahrscheinlich in dem Vorort ruft da auch einer mal kurz das Ordnungsamt oder sogar die Polizei an. Also, weiß ich nicht, hat er sich nicht gut überlegt. Und die Frage ist, selbst wenn die Laternen aus sind, also es ist ja nie stockdunkel, da kommt ja immer irgendwo ein Licht her in so einer Stadt. Und da denke ich mir doch, die werden trotzdem eure Schatten sehen. Die Leute kriegen Angst vor euch.
So ein Delusionierungszauber oder so nehmen müssen. So was Moody da auch mit Harry im 5. Teil macht, dass sie halt so ein bisschen schimmernd unsichtbar werden, weißt du? Oder halt, wie du schon gesagt hast, Muggelkleidung oder so, hätte es ja auch getan. Ganz mysteriös finde ich erstens noch, dass er dann, als er Minerva erkennt, nennt er sie Professor McGonagall. Also ich meine, klar, wir sollen sie ja als eine solche kennenlernen, aber er nennt sie ja eigentlich immer Minerva.
Ja, und es wirkt so, als ob, er sagt dann so, ich hätte es wissen müssen. Ja, aber der wird sie ja wohl schon mal in Animagus-Form gesehen haben. Er wird ja wohl von Anfang an gewusst haben, dass sie das ist. Ja. Er wird auch da nicht zweimal drüber nachgedacht haben müssen, dass es seine Lehrerin ist.
Vor allem sie weiß ja, was da passiert. Ja, das heißt, die haben ja drüber gesprochen offenbar, dass das der Plan ist. Ja. Also das kann jetzt keine Überraschung für irgendwen sein. Und dann finde ich es auch so witzig, weil wenn er jetzt vor anderen Schülern immer sagen würde, Professor McGonagall oder so, dann fände ich das ja noch okay, weil es ja irgendwie so ein Autoritätsding vielleicht auch ist. Aber die sind hier unter sich. Ich finde es sau random, jetzt mit dem Wissen, was wir von 7 Büchern haben, da zu lesen, dass er sagt, oh, Professor McGonagall. So, hä?
Ja, und was halt so ein bisschen unpassend ist, ist, dass er so überrascht ist. Ich finde ja, nicht,
und dass die sich sitzen. Er sagt, das finde ich auch komisch. Ja, also, also im Angesicht deren Beziehung finde ich es ganz komisch, weil dadurch, dass er sie ja Professor McGonagall nennt, können wir jetzt diesmal nicht das sagen, dass die Übersetzung schuld, weil du sagst ja nicht, Professor McGonagall, kannst du mal. Also wenn er sie jetzt hier Professor McGonagall nennt, dann ist das schon ein Zeichen dafür, dass die sich im Deutschen siezen müssten. Und das finde ich aber total absurd. Finde ich aber auch im Englischen, wie gesagt, absurd, weil die sich niemals siezen. Also das kannst du mir nicht erzählen, dass das so ist.
Ja. Ja, ich weiß nicht. Also, ja, McGonagall ist auf jeden Fall auf der Hut. Sie findet die Idee, glaube ich, nicht so gut und erklärt das Dumbledore natürlich auch. Er ist aber total gelassen und McGonagall beschwert sich noch so ein bisschen über die Unvorsichtigkeit der Zaubererwelt jetzt, wo Voldemort offenbar gestürzt sein soll. Also sie fragt Dumbledore auch danach, ob Voldemort wirklich verschwunden ist. Also sie möchte, dass er das nochmal bestätigt. Irgendwie geht er ja nicht so richtig darauf ein und bietet ihr erstmal so einen Zitronendrops da an.
Das finde ich auch richtig geil.
Dumbledore, ich weiß es ja nicht.
Ja, aber ich meine, das ist ganz witzig, weil Minerva erleben wir hier so als diese strenge, ältere Dame, ja. Und Dumbledore ist so genau das Gegenteil. Der ist so sanft, so ein bisschen intelligent. Er ist ein alter Mann, ja, der hat einen Überblick und zeigt auch Verständnis für diese Feierei der Zauberer und so. Aber der ist halt auch so ein bisschen verrückt, eben wegen dieser komischen Nascherei der Muggel und so. Und dann sagt er auch noch, ich bin da ganz scharf drauf. Also es ist so eine geile Ausdrucksweise. Also der ist halt irgendwie so ein bisschen speziell. Und auch Minnie vermittelt uns ja so ein bisschen den Eindruck in dem, wie sie mit Dumbledore oder wie sie auf ihn reagiert. Weil sie betont ja dann irgendwie auch nochmal so von wegen, ja, hier, sie sind ja eigentlich der Einzige, der Voldemort beim Namen nennen wird und so. Und also wir merken hier einfach immer wieder quasi in jedem Dialog, wie krass Dumbledore ist. Obwohl wir ja noch nicht mal wissen, wer Voldemort ist. Aber hier wissen wir auf alle Fälle schon mal, Dumbledore ist irgendwie ein bisschen verrückt, aber der ist auch einfach echt krass.
Genau, genauso wie anscheinend die Angst vor Voldemort genauso gerechtfertigt ist wie Dumbledores Kräfte.
Dann nennt sie ihn ja auch noch Nobel, weil er eben so Kräfte wie Voldemort niemals einsetzen würde. Da behauptet er dann, dass er rot wird, was sie ja nicht sehen kann, weil es ja so total dunkel ist. Und er sagt dann so, ja, ich bin so rot wie schon lang nicht mehr. Das letzte Mal, als ich so rot war, das war, als Madame Pomfrey mir gesagt hat, dass sie meine Ohrenschützer mag. Also auch da wieder, sie sagt so, boah, ja, Voldemort ist so schlimm und die Kräfte würden sie nie einsetzen und so. Und er dreht das wieder in so was Amüsantes rum.
Ja.
Also das ist so in jeder
Bescheidenheit.
Zwischen diesen ganzen ernsten Themen, von denen man ja als erster Leser ja auch irgendwie mehr wissen will. Man will jetzt wissen, okay, was sind das für Kräfte? Wer ist dieser Voldemort? Nee, er lockert das immer wieder auf und lässt irgendwie so ein Weiterdenken gar nicht so richtig zu. Und das, finde ich, ist ein total genialer Schachzug von J.K., weil das ist genau die richtige Balance. So ein Erwachsener will jetzt mehr wissen und ein Kind kann aber dann über Dumbledore lachen.
Ja,
das stimmt. Das ist ganz gut.
Dumbledore erklärt McGonagall ja dann auch, dass Harry bei seinen Verwandten leben soll. Und da ist sie gar nicht glücklich drüber, weil sie sie für ungeeignet hält. Und Dumbledore ist aber überzeugt davon, dass das das Beste für Harry ist, damit er auch fern von dem ganzen Ruhm eine normale Kindheit führen kann. Wo ich mir denke, hast du da mal einen halben Tag durchs Fenster gelurrt und hast da mal geguckt, was da mit den Dursleys eigentlich ist? Nee, hat er nicht. Wenn dieser Schutz von Lily, der dann von Petunia ausgeht, der einzige Grund ist, weiß ich nicht, da hätte man die Dursleys vielleicht ein bisschen anders instruieren müssen. Vielleicht hätte man denen auch sowas gesagt wie, der Harry Potter, der hat auch ein bisschen Geld. Wir können das gerne mal umtauschen in ihre Währung. Dann fällt er ihnen nicht auf die Tasche. Das ist gar kein Problem. Ich gehe für sie zu Gringotts. Können sie auch gerne selber gehen. Stört uns auch nicht. Das wäre ja möglich gewesen. Aber so überrumpelt er sie halt total. Und da verstehe ich Minis Entsetzen doch auch sehr. Weil er eben nicht eine normale Kindheit hat.
Nee.
Also wissen wir ja.
Also Minnie, die Dursleys ja jetzt irgendwie so einen halben Tag beobachtet hat, selbst die durchblickt ja, was für Menschen das sind. Und auch, dass diese Situation, was Harrys Eltern passiert ist und was das alles auf sich hat und so, dass sich das nicht mal eben in einem Brief erklären lässt.
Ja.
Aber Dumbledore lässt sich da ja so gar nicht richtig beirren. Wirkt fast schon so ein bisschen naiv. Ich meine, weil er irgendwie so, ja, wie gut kennt er denn die Dursleys? Weil glaubt er echt, weil, und das will er uns ja irgendwie so ein bisschen weiß machen, dass sie Harry wirklich alles erzählen würden, wenn er alt genug ist.
Ja.
Und dass er auch nicht mal so ein persönliches Gespräch mit denen sucht, sondern sie so vor vollendete Tatsachen stellt. Ich weiß nicht, ich finde das schwierig.
Ist es auch. Für Harry ist es ja schwierig, dass dadurch, dass er eine beschissene Kindheit hat. Und für die Dursleys ist es natürlich auch schwierig, weil Lily und Petunia auch eine beschissene Beziehung miteinander hatten. Die werden dann doch nicht so, das erste wird doch nicht sein, ja, komm, klar, gar kein Problem, der wohnt jetzt hier. Und so kommt es ja auch überhaupt nicht. Und vielleicht wäre es dann auch sinnvoll gewesen von Dumbledore, hätte er mal ein, zwei Jahre später nochmal nach Harry geschaut. Ja. Zu sagen, naja, der ist jetzt bei den Dursleys und jetzt passt das schon. Ich habe die Verantwortung hier abgegeben, ohne die Verantwortung ganz sinnvoll und für alle Beteiligten angemessen zu übertragen, weiß ich nicht, ist schwierig. Und da frage ich mich, wo, also ist er ein intelligenter Mann? Wo ist da diese Intelligenz?
Ja, der kann man halt immer schon eher erwachsener als Kind. Der kann sich da einfach als Kind nicht hineinversetzen und der kann sich auch nicht in Eltern hineinversetzen oder in Tante und Onkel, weil er das nie hatte. Ja. Diesen Lifestyle.
Ja, aber dann ist halt die Frage, also müsste er ja eigentlich reflektiert genug dafür sein, zu wissen, dass er nicht der Richtige dafür ist, sich das Umfeld da anzugucken und dann eben jemanden wie Minnie, die dann ja offenbar ein besseres Auge dafür hat und ein besseres Gefühl, dass sie da dann einfach, dass er da Rücksprache hält.
Ja, er sieht keine andere Option.
Und dass sie sich gemeinsam absprechen. Ja, nee, offenbar nicht. Sein Wort ist Gesetz.
Ja, er zückt dann ja noch so eine goldene Uhr, von der wir jetzt auch danach leider nie wieder was hören. Ich finde die aber eigentlich ganz cool. Finde ich fast schade, dass die keine Rolle mehr spielt. Diese Uhr hat 12 Zeiger, aber keine Ziffern. Und stattdessen drehen sich kleine Planeten so um sich selbst. Ja. Dumbledore auf jeden Fall kann daraus lesen, dass Hagrid sich verspätet. Ich frage mich allerdings, wie die funktioniert. Das ist auf jeden Fall irgendwas Magisches, aber ich finde die ziemlich cool. Ich hätte die auch gern.
Ja, das ist auch cool. Und Dumbledore ist sicher der Einzige, der das lesen kann. Es wird niemanden sonst noch geben.
Denk ich
vielleicht
auch.
Ist das so eine, weißt du, so eine Spielerei, die er so aus Langeweile verzaubert hat. Weißt du, er saß da und hat so geguckt, was kann ich, das kann ich. Und dann hängt die jetzt da an seinem Arm.
Minnie zweifelt dann ja nicht nur die Dursleys an, sondern ja auch Hagrid. Also, weil sie sich wundert, dass Hagrid gerade mit so einer wichtigen Aufgabe beauftragt wird. Da behauptet Dumbledore dann, er würde Hagrid sein Leben anvertrauen. Und das ist natürlich irgendwo ein bisschen überspitzt, weil ich mir so denke, ich weiß ja nicht. Aber es ist natürlich für den Leser eine wichtige Aussage, damit wir Hagrid auf jeden Fall lieben.
Ja.
Weil später, als Harry und Draco sich begegnen, da lästert Draco ja voll über Hagrid ab, aber wir sind schon so voll auf Hagrids Seite. Ich meine, bisher haben wir ihn nicht als besonders liebenswert kennengelernt. Der ist halt ein Riese, der vielleicht nicht ganz so bösartig ist, wie er aussieht. Aber er hat ja jetzt in dem Sinne noch bis dato nichts Nettes gemacht, außer Harry zu begleiten, was ja aber seine Aufgabe war. Aber hier, dadurch, dass Dumbledore sozusagen seine Hand ins Feuer legt, sind wir auch hin und weg. Weil wir sind ja jetzt schon von Dumbledore hin und weg, weil der einfach so eine coole, lockere, witzige, verrückte Art hat. Und er vertraut sein Leben Hagrid an, dann muss Hagrid einfach auch ein krasser Typ sein. Weil wenn so ein krasser Typ wie Dumbledore Hagrid sein Leben anvertraut, dann muss Hagrid ja ein krasser Typ sein. Ist doch einfach so.
Aber vielleicht sagt Dumbledore das auch nur, um zu rechtfertigen, dass
der meint
Harry
das nicht wörtlich.
Mitfliegt. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass er das genau so machen würde.
Hagrid ist ein loyaler Typ. So. Ja. Und muss man ja wirklich sagen, er steht immer hinter Dumbledore.
Ja, total.
Also er würde niemals ein böses Wort über Dumbledore verlieren. Ja. Und Dumbledore weiß natürlich auch, dass Hagrid ihm einiges schuldig ist, weil er ihm eben erlaubt hat, nach dem Rausschmiss noch auf den Ländereien zu leben. Der hat den Job bekommen, der darf diesen rosa Schirm benutzen und so. Das ist ja alles was Dumbledore ermöglicht hat.
Ja.
Er weiß natürlich, dass Hagrid das auch weiß und das quasi jetzt für immer sozusagen ihm schuldig ist. Ne?
Wahrscheinlich.
Aber es ist schon witzig.
Auch wenn Dumbledore nicht der Typ dafür ist, diese Schuld auch aktiv einzufordern, indem er dann sagt, so, ich habe das gemacht, dafür musst du jetzt das und das machen, sondern er hat das quasi so vorbereitet, dass die Leute, also Hagrid in dem Fall, das einfach aus freien Stücken schon anbieten würden.
Ja, der immer. Ist total geehrt, dass er das machen darf, ne?
Ja, wahrscheinlich, ja. Der findet es richtig toll. Außerdem darf er Sirius Supermotorrad fahren, fliegen natürlich.
Ja.
Das ist ziemlich crazy und er kommt dann ja auch an und übergibt Harry und ich denke immer, gab es keinen anderen Transportweg als dieses Motorrad.
Ja, das war so ein bisschen ja Zufall, weil er eben Sirius Black ja noch getroffen hat und dann sich das Motorrad ausgeliehen hat und Hagrid sagt ja sogar noch, er bringt es ihm auch gleich zurück.
Ja.
Was ja nicht mehr geht, wie wir später erfahren. Nee. Ja, das ist natürlich, wusste Dumbledore ja auch nicht, ne? Der ist ja selber überrascht, dass er mit dem Motorrad kommt.
Ja, aber also ich glaube, wenn ich Dumbledore gewesen wäre, ich hätte einen Transportweg vorgesehen.
Ja, was hat er erwartet, dass Hagrid zu Fuß kommt oder was?
Ja, weiß ich nicht. Ja, dann ist Hagrid vielleicht auch einfach der Falsche.
Ja.
Also da kann Dumbledore ja von Glück sprechen, dass da Sirius zufällig war und das Motorrad dann da rumstehen hatte.
Ja.
Weil sonst wäre es ja so, also wie hätte es Hagrid sonst gemacht? Also es hätte Dumbledore, also hat er ja nicht, wenn er nicht damit gerechnet hat, dann weiß ich nicht.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Also dann ist er total quatschig eigentlich.
Das stimmt.
Also jetzt muss man auch dazu sagen, jetzt sind wir im ersten Band, ne, alles ist neu für uns, wir lernen die Zaubererwelt gerade kennen und dann ist natürlich so ein fliegendes Motorrad, was später auch keine sehr viel größere Rolle bekommt nochmal.
Ja, wobei es kommt schon wieder mal vor, ne?
Ja, aber es ist ja jetzt nicht so der normale Transportweg und auch nicht so präsent, dass man sagt, oh, wow. Aber für uns, wenn wir jetzt so die ersten Seiten lesen, ist es natürlich schon cool, weil es einfach nochmal Magie in die Muggelwelt bringt.
Genau.
Gerade wenn da so ein Halbriese drauf fährt, das ist natürlich schon auch cool.
Ja, Minnie bestaunt ja Baby Harry und auch seine Narbe und wundert sich dann, wieso Dumbledore nichts dagegen tut. Und Dumbledore behauptet dann, dass selbst wenn er es könnte, würde er es nicht machen. Und jetzt wird es wieder absurd, weil er selbst spricht dann davon, dass er eine Narbe oberhalb des linken Knies hat. Und die zeigt ihm anscheinend den Plan der Londoner U-Bahn.
Mhm.
Weiß ich nicht, wie eine Narbe das kann, aber das ist wieder so ein Dumbledore-Move. Und auch hier wieder, wir merken, oh, das ist eine Narbe, die hat er von diesem Duell mit Voldemort und boah, jetzt wollen wir mehr wissen. Und Dumbledore haut da wieder hier so einen Spruch aus.
Ja, aber vielleicht weiß Dumbledore auch gar nicht, wie U-Bahnen richtig funktionieren und sagt nur, das wäre der Plan der Londoner U-Bahn, um eine coole Story zu haben.
Ich habe mir das früher mal so vorgestellt, dass er so eine riesige, netzartige Narbe hat. So als wäre das wirklich das Londoner U-Bahn-Netz, so wie man das manchmal so kennt, wohin fährt die Linie.
Naja, klar.
Wie so eine Map.
Von jeder Stadt gibt's das.
Und dann
doch.
Hatte ich aber auch mal kurz den Eindruck, dass es, ich weiß gar nicht, ob Dumbledore darüber später nochmal redet, aber irgendwie habe ich dann später irgendwie so immer gedacht, die juckt dann oder so, wenn die U-Bahn verspätet ist oder sowas.
Ach so, ja. Mhm. Ja.
Das wäre natürlich eigentlich fast noch besser. Ja, dann nimmt Dumbledore Baby Harry an sich und steigt lässig cool über die Mauer. Finde ich auch wild, dass er das macht mit seinem langen Umhang. Ja, und dann legt er Harry und den Brief einfach vor die Tür für die ganze restliche Nacht. Klasse Aktion.
Ist auch krass, dass Harry dann da einfach schläft.
Ja, genau. Friert er nicht? Hat er nicht mal Hunger?
Also im Film ist er doch so schön eingemummelt. Also frieren vielleicht, na wobei, wenn du auf dem kalten Boden liegst.
Nicht mal eine Mütze auf, ne?
Und es ist ja Herbst, ne? Also
ja, ich finde das schon krass.
Ja, nee, also weiß ich nicht. Nicht so durchdacht auf jeden Fall. Vielleicht ist es ein magisches Tuch, in das er gewickelt ist, das die Wärme hält.
Das ist eine gute Lösung.
Ja, weil sonst wäre es doch auch unwürdig für so ein kleines Baby.
Das stimmt. Geil finde ich, wie er dann zu Minnie sagt, wir werden uns bald wiedersehen. Wo ich mir denke, ja. Also
ja,
in
ich denke
Hogwarts
auch.
Vermutlich.
Das ist wohl
ziemlich safe. Das ist schon witzig, ja.
Aber es ist so ein bisschen mysteriös, ne?
Na, wir wissen ja auch noch nicht, was es mit Hogwarts auf sich hat, ne?
Nee.
Okay, ich habe mich gefragt, was macht Dumbledore eigentlich so in den Sommerferien, wenn er gerade keine Waisenkinder an Verwandte verteilt? Ich meine, wir wissen, dass er sich auch um Ministeriumsangelegenheiten kümmert, weil Hagrid erzählt ja später, dass er jeden Tag ein Dutzend Eulen von Fudge bekommt. Das klingt schon mal sehr stressig, muss ich sagen.
Mhm.
Aber ich meine, es gibt ja jetzt nichts groß in Hogwarts, was geändert wird oder was überarbeitet wird. Das ist ja schon seit Millionen von Jahren die gleiche Suppe da. Der hat ja seine Ferien und
macht Uhren.
Ich weiß nicht, was macht der so? Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Das ist witzig, oder? Man kann sich das irgendwie so gar nicht vorstellen.
Wahrscheinlich macht er, weil der ein bisschen, der ist ja auch ein bisschen flippig. Vielleicht macht er halt auch so Sachen, die uns überraschen würden, dass er sie tut.
Ja, aber hat er doch irgendwie auch mal erzählt, der geht gerne bowlen oder was hatte der doch auf seiner Karte stehen.
Ja.
Ja, wer weiß. Vielleicht, hoffentlich besucht er auch mal Aberforth. Das fände ich nett.
Naja, das glaube ich macht er nicht.
Ach, schade.
Mit seinen Ziegen. Vielleicht hat Dumbledore eine Ziegenallergie.
Ja, das wäre eine passende Ausrede auf jeden Fall.
Ja, ich kann dich leider nicht besuchen kommen. Nicht mal auf ein Bier, nein, überall sind Ziegenhaare.
Ganz random irgendwie, das ist mir auch nochmal aufgefallen, weil ich war echt richtig verwirrt. Hagrid holt ja Harry ab und dann gibt der Dumbledore kurz Bescheid und schreibt ihm eine Eule.
Mhm.
Und er schreibt in dem Brief als Anrede, sehr geehrter Mr. Dumbledore. Das habe ich danach nie wieder gehört. Warum sollte er das tun?
Warum sollte er Mr. Dumbledore sagen?
Alle haben ihn jetzt bisher Professor Dumbledore oder nur Dumbledore genannt.
Ja, und Mr. Dumbledore ist wirklich Aberforth.
Ja.
Das ist Mr. Dumbledore.
Vielleicht hat er das an Aberforth geschrieben und ich glaub, nur bin davon ausgegangen, dass er das schreibt.
Die Eule hat sich vielleicht vertan.
Das fand ich richtig witzig.
Das ist irgendwie komisch, ja. Genau, und dann ist ja schon, starten wir quasi 10 Jahre später, als Dumbledore dann in den Besitz der Steine der Weisen kommt, das noch bevor Harry natürlich nach Hogwarts kommt. Und da bringt er ihn oder lässt ihn ins Verlies 713 in Gringotts bringen, weil er davon ausgeht, dass er da irgendwie sicher ist. Anscheinend glaubt er aber, dass das ja nicht der Fall ist.
Ich hab gedacht immer, dass Nicholas Flamel den Stein in Gringotts aufbewahrt hat und Dumbledore dann aber so das Gefühl hatte, das könnte nicht so sicher sein, Brody, gib den mal her, ich pass auf.
Ah, ich dachte immer, Nicholas Flamel hätte den bei sich, weil du den ja auch benötigst, um diesen Trank zu machen und ich weiß nicht, ob es irgendwie auffällig wäre, wenn du in einem gewissen Turnus immer ins Gringotts Verlies müsstest, weil ich glaube, wenn publik werden würde, dass da der Stein der Weisen rumliegt.
Ja, das hat doch weiß ich nicht passieren, klar.
Genau, deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass Dumbledore irgendwie in den Besitz gekommen ist, aus welchen Gründen auch immer. Er sich da mit seinem Bestie abgesprochen hat und gesagt hat, ja okay, ich schicke den jetzt erstmal nach Gringotts und dann bleibt er erstmal da. Aber irgendwie vertraut Dumbledore ja entweder den Kobolden in Gringotts nicht oder bekommt schon mit, dass sich irgendwie im Hintergrund was zusammenbrauen könnte und schickt ja dann auch mal wieder Hagrid los.
Ja, das ist, finde ich, auch witzig.
Den dann zu holen.
Der hat eine ganz gute Intuition, ne? Ich habe mich dann noch gefragt, eigentlich wäre ja das Sicherste, dass er ihn einfach in seiner Hosentasche trägt, weil wer würde Dumbledore in den Schlüpper packen? Das würde nicht passieren. Nee, diese Sommerferien nimmt er sich richtig viel vor, weil er in Hogwarts inmitten all dieser Schülerinnen einen super aufwendigen Parcours organisiert, nur um den Stein dann am Ende im Spiegel Nähergap zu verstecken, als würde das nicht reichen. Ja, und er fragt ja 6 Kollegen, den Stein zu schützen. Ja, das ist schon eine aufwendige Geschichte, sage ich mal. Und plötzlich wissen ja auch 6, 7 Leute Bescheid, dass irgendetwas versteckt werden muss.
Ja.
Anstatt, dass er den einfach bei sich behält und es wüsste keiner irgendwas.
Ja, weiß ich nicht, aber da mag Dumbledore vielleicht auch das Risiko. Ich weiß es nicht, vielleicht hat er auch einen Spaß, sich da mit seinen Kollegen so einen Parcours da auszudenken. Vielleicht geht er wirklich mit bestem Wissen und Gewissen davon aus, dass das die beste Lösung für den Schutz des Steins der Weisen ist. Auf der anderen Seite habe ich mich dann gefragt, Was glaubt er, wie lange er diesen Stein so beschützen muss? Oder ist sowieso schon klar, dass dieser Stein zerstört werden wird und ist vielleicht deshalb überhaupt erst in den Besitz von ihm gekommen, weil Nicolas Flamel sich von dieser Erde verabschiedet nach 600 Jahren gefühlt?
Ja, das glaube ich ehrlich gesagt auch. Es ist ja am Ende, ja, redet Dumbledore ja auch sehr leichtfüßig davon, dass Nicolas Flamels, ja, Zeit quasi jetzt abläuft. Ich meine, der hat ja auch noch, ja, einen gewissen Vorrat, aber wenn der halt eben dann zu Ende geht.
Genau.
Ja, es wirkt jetzt rückblickend in dem ganzen Buch eigentlich so, als wäre das alles ein Riesenplan von Dumbledore. Dieses ganze Heckmeck um diesen Schutz, ja, mit Aufgaben, ja, die ja aber dann drei Erstklässler lösen können, das ist ja schon mal irgendwie ein Ding. Und dann ist ja auch einfach die große Theorie, dass es ja immer heißt, Dumbledore hat das alles nur gemacht, damit Harry geprüft wird, ob er es quasi, ja, Voldemort aufnehmen kann. Und ich finde, dazu passt dann auch wiederum, dass Hagrid die ganzen Aufgaben bekommt, weil Hagrid bekommt erstmal die wichtige Aufgabe, Harry abzuholen,
mhm,
und schafft damit ja schon mal eine Bindung zu Harry. Und das ist ja quasi das erste Bindeglied in der Zaubererwelt. Das ist für Harry eine ganz wichtige Bezugsperson in Hogwarts. Und das, mhm, Dumbledore ist ja nicht dumm. Der weiß das ja. Ja? Hätte er jetzt Minnie geschickt, wäre Minnie so dieser Anker gewesen, nur dass Minnie eben nicht so, mhm, herzlich ist wie Hagrid, nicht so auf einer freundschaftlichen Basis, weil sie eben eine Lehrerin ist. Er hat da bewusst Hagrid genommen, damit Harry einen Ansprechpartner und einen Mentor in Hogwarts hat. Und ich meine, man könnte jetzt ja sagen, Hagrid ist irgendwie so auffällig wegen seiner Größe. Er kann sich ja auch eigentlich durch Magie überhaupt nicht wehren. Hagrid ist ziemlich leicht zu manipulieren. Ich meine, siehe das Drachenei. Und er kann halt auch kein Geheimnis für sich behalten. Also eigentlich ist Hagrid wirklich die schlechteste Wahl, um den Stein der Weisen aus Gringotts zu holen. Aber auch hier könnte es einfach Kalkül sein von Dumbledore, dass er extra Hagrid damit beauftragt, weil er denkt, naja, vielleicht findet Harry durch Hagrid heraus, was es damit auf sich hat, weil Hagrid verrät es ihm ja irgendwie eh.
Also im Prinzip möchtest du damit zusammengefasst sagen, Hagrid ist die schlechteste und beste Wahl.
Genau.
Gleichzeitig.
Ist, ja, genau. Wäre wirklich was richtig Wichtiges, hätte Dumbledore 100 andere, die er schicken könnte.
Ja.
In der Hinsicht ist Hagrid aber wirklich der Beste oder auch der Einzige, weil Dumbledore dadurch halt diese Verbindung von Harry und Hagrid natürlich stärkt und aber auch Hagrid mit so viel Informationen füttert, dass er gerade so Tipps geben könnte,
mhm,
dass man aber Hagrid ja nicht vorwerfen müsste, ne, von wegen, ja, du bist, mhm, schuld, du hast es alles verraten, sondern das sind ja wirklich nur, ja, so, er verplappert sich mal.
Ja.
Hier ja nicht mal, er ist halt einfach nur im Auftrag Dumbledores in Gringotts. Ein Tag später wird aber gesagt, das Verlies wird ausgeraubt und dann kann Harry sich ja eins und eins zusammenzählen, ja.
Ja.
Man könnte ja auch sagen, hier Hagrid, ich habe zwei Aufträge, mach das eine mit Harry, das andere bitte ohne Harry. So hätte man ja auch machen können. Nee, das ist, glaube ich, hier alles schon durchdachter Plan von Dumbi.
Okay, aber dann können wir direkt von Anfang an auch das kritisieren, dass Harry neu in der Wizarding World ist, neu in Hogwarts, alles neu, hat gerade festgestellt, er ist Zauberer und jetzt dann direkt diesen Test von Dumbledore vor sich zu haben, der jetzt mehrere Jahre andauern wird.
Ja, total schwierig. Spannend.
Und von dem lustigen Zauberer, den wir gerade kennengelernt haben, wie er da Brausebonbons lutscht vor den Dursleys Haus, dann ist jetzt meiner Meinung nach nicht mehr viel von dieser lustigen Person übrig, sondern wird überschattet von diesem Kalkül und dieser Brutalität, weil es ja auch um Leben und Tod geht.
Auf jeden Fall. Und das Krasse ist ja, dass wir das ja hier im ersten Buch ja noch gar nicht wissen.
Nee,
können
gar
wir ja nicht.
Nicht.
Und das ist, nee, auf jeden Fall ja auch was. Und deswegen freue ich mich da auch sehr drauf auf Buch 6 und 7, weil da erfahren wir ja Dinge über Dumbledore, die nicht mehr so schön sind oder nicht, ja, mehr so lustig. Und da wird es dann ja richtig spannend. Und rückblickend würde ich aber eigentlich immer sagen, klar, das erste Buch ist zum Interesse wecken für diese Zaubererwelt natürlich der perfekte, mhm, Einklang, der perfekte Eingang auch in diese Welt.
Ja.
Aber rückblickend würde ich eigentlich immer sagen, das war alles schon kalkuliert von Dumbledore.
Und dann ist er damit, finde ich, kacke.
Ja, eiskalt auf jeden Fall.
Weil er Harry auf die Schlachtbank führt, mehr oder weniger.
Ja, absolut.
Und das ist nicht cool. Aber wir können jetzt mit lustigen Dingen weitermachen. Ins Detail dieser Kritik werden wir dann noch kommen in den nächsten Büchern.
Und ich bin mal gespannt, ob ihr das auch so seht. Schreibt es mal bitte in die Kommentare, ja, ob ihr auch es so seht, dass das alles hier schon Dumbledores Plan gewesen sein muss oder, ja, ob ihr denkt, nee, das war jetzt irgendwie unglücklicher Zufall, dass Harry das alles rausgefunden hat.
Ja. Genau, weil jetzt beginnt auch schon das neue Schuljahr. Das Yay. Ist das Schuljahr mit dem berühmten Harry Potter. Es ist 1991. Ja, yes. oder? Ja, es ist 1991. Und wir sind in der großen Halle. Dumbledore sitzt natürlich am Lehrertisch in der Mitte auf seinem goldenen Stuhl. Natürlich, wie könnte es auch anders sein?
Thron würde ich es fast eher nennen, du.
Ja, und Harry selber kennt Dumbledore ja eigentlich auch noch nicht. Ja. Aber dank der Zugfahrt, die er mit Ron verbracht hat Stimmt. und mit den Schokofröschen, die sie gegessen haben, war Dumbledore ja auf dieser Schokofroschkarte zu sehen. Deshalb erkennt Harry ihn auch sofort. Harry fällt dann ja auch sofort auf, dass er so helles Haar hat, das fast so weiß ist wie das Weiß der Geister. Also Dumbledore sticht da hervor. Und genau, Dumbledore steht natürlich dann auf. Er hat ein strahlendes Lächeln im Gesicht und blickt auf die Schüler herab. Die Arme sind weit ausgebreitet, also er ist sehr einladend und gut gelaunt. Und von ihm, ich glaube, von ihm geht echt viel Positives aus in dem Moment. Ja. Es ist ja jetzt auch noch eins der Jahre, wo das nicht super kacke beginnt, weil schon in den Ferien irgendwas Schlimmes passiert ist. Also bis jetzt sind wir ja noch richtig frohen Mutes, dass das hier ja. ein richtig crazy schönes Schuljahr wird und da gar nichts Schlimmes passiert, nur Magie und gute Laune und Fun. Und so benimmt sich Dumbledore auch total. Er heißt die Schüler willkommen und wie in deinem Anfangszitat möchte er eine Rede halten und die Rede ist super kurz. Er begrüßt sie und sagt willkommen im neuen Jahr und dann dieses komische Schwachkopf-Schwabbelspeck-Krimskrams-Quiek. Danke sehr und er sitzt sich wieder hin. Also
ja, das ist natürlich, mir nicht ganz sicher. Es ist albern, weil er halt einfach sagt, ja, Total. Ich wollte euch noch etwas sagen oder ein paar Worte an euch richten oder so. Ja, und dann sagt er halt einfach ein paar Worte, die halt aber nicht miteinander zusammenhängen. Ist natürlich kurzweilig, ja. weil welcher Schüler will jetzt hier schon eine lange Rede hören? Die wollen jetzt alle essen. Es ist natürlich auch schon lustig und alle Schüler bejubeln ihn ja auch dafür. Aber Total. Es zeigt uns natürlich auch mal wieder, dass er auch zwar ein Genie ist, aber auch einfach ein Rad ab hat.
Ja, der ist nicht ganz dicht eigentlich.
Ich meine aber, ich finde es auch witzig, weil er kann es halt, ne? Das ja. ist jetzt hier seine Schule, der kann die Rede gestalten, wie er will. Und wahrscheinlich als er Schüler war, waren die Reden zum Kotzen langweilig. Und er dachte sich immer so, warum? Kein Mensch will das hören. Und jetzt denkt er sich so, naja, ich sag halt einfach Quatsch, weil ich kann's. Im Ministerium ja. könnte er das nicht. Das kann man nur als Schulleiter.
Auf keinen Fall. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass nicht jeder Schulleiter das könnte. Es ist, glaube ich, das Genie, das man in Dumbledore sieht und respektiert, egal was er sagt.
Ja. Ja, weil alle ja wissen, er kann auch anders.
Ja, richtig. Und keiner wird ihn anzweifeln oder nicht, also weniger respektieren ja, wegen genau. einer so merkwürdigen Rede. Im Gegenteil.
Ja.
Ne? Deshalb, ich glaube, er weiß, dass er sich sowas leisten kann und macht das auch, weil er selber Spaß dran hat. Und es ist ja auch schön. Ich meine, warum, wenn doch gerade gute Stimmung ist und jetzt gerade keine akute Gefahr ist oder irgendwer in Lebensgefahr schwebt, warum nicht auch gute Laune haben? Ne? Warum nicht die Schüler auch an guter Laune teilhaben lassen?
Ja.
Macht doch Sinn. Also ich finde es gut und ich hätte bestimmt mich auch köstlich amüsiert und dann hätte ich reingehauen bei den ganzen Leckereien, die da immer ja, rumstehen.
Ich habe eine Theorie gelesen, die ist natürlich nicht bestätigt, das wird auch nicht so sein, ja, es ist völlig unrealistisch, aber die Idee finde ich genial. Und zwar hat jemand mal gesagt, so, was ist denn, wenn das einfach die Namen der vier Hauselfen sind, die das Essen nach oben schicken.
Ach so.
Ne, dass er ja. einfach sagt, hier, das ist euer ja. Codewort. Schwachkopf, Schwabbelspeck, Krimskrams, Krieg, Essen, los geht's. Ja. Das wäre natürlich genial. Wird nicht so sein, aber das finde ich sehr witzig.
Wahrscheinlich nicht. Ja.
Aber ich meine, nach dem Essen muss er ja dann doch nochmal eine richtige Rede halten, beziehungsweise bespricht mit den Schülern die paar Regeln, unter anderem eben, dass der Korridor, wo er plant, den Stein zu verstecken, oder wo das bereits passiert ist, zum Teil zumindest, verboten ist.
Ja.
Was ich dann aber nicht verstehe, ist, dass die Tür sich mit Alo Mora öffnen lässt, weil das ist ein Zauberspruch, den ja offenbar schon Erst- und Zweitklässler kennen. Gibt es da keine schwierigeren Zauber, die kein Bestimmt. Schüler beherrscht, sondern vielleicht nur ältere? Ich hatte mich noch gefragt, das Hogwarts-Eingangstor ist ja auch nicht nur mit Alo Mora gesichert. Das ist so einladend.
Er ist doch auch ein Genie. Man könnte doch auch bestimmt die Türen mit einem Zauber belegen, der nur einige Personen tatsächlich durchlässt. Ja,
wie eine Wand oder
genau,
so.
Oder die Tür tarnen als Wand. Das ist ja wohl das Einfachste der einfachsten Dinge. Also das ist ja wohl auch möglich. Ja, offenbar nicht. Es ist aber ja auch der Test von Harry, da muss die Tür natürlich auch einfach zu öffnen sein und auch sichtbar, weil sonst wird es blöd mit dem Test, wenn Harry nicht checkt, wo er lang muss. Dass andere Lehrer das dann vielleicht gar nicht so in Frage gestellt haben, ja, weiß ich nicht. Verlassen sich dann vielleicht auch alle einfach auf Dumbledore, muss man auch einfach sagen.
Ja, im Zweifel wissen die ja selber untereinander gar nicht, was der andere zum Schutz beigetragen hat. Und ja, der Einzige, der vom dreiköpfigen Hund weiß, ist Hagrid. Und der macht sich natürlich darüber keine Gedanken, dass sowas in Hogwarts rumläuft.
Nach dieser kurzen Rede und das Erklären der Regeln kommt Dumbledore ja auch dazu, dass er die Schüler darum bittet, die Hogwarts-Schulhymne zu singen. Und die ist einfach, jeder singt den gleichen Text, aber jeder darf seine eigene Melodie wählen. Und Dumbledore ist auch total motivated und total dabei, weil er dirigiert so mit seinem Zauberstab und findet das richtig so gut. Und es hört sich natürlich schrecklich an.
Ich glaube auch, das ist etwas, was er sich ausgedacht hat. Also vorher hat man die wahrscheinlich langweilig irgendwie gesungen. Und er auch da hat er sich wahrscheinlich selber immer gedacht, so boring, ich will was Cooleres haben.
Wie heißt der Black?
Phineas Nigelus.
Black, der hat ganz sicherlich nicht jeden die Melodie singen lassen, worauf er Bock hatte. Also das ist jetzt, glaube ich, echt so ein Dumbledore-Ding. Und der erste Tag ist rum.
Ja, ich finde es spannend, weil Dumbledore hat zwar jetzt ganz viele Regeln aufgelistet, aber er ist ja auch bereit, sie zu ändern. Er macht ja zum Beispiel die Ausnahme, als Harry in das Quidditch-Team aufgenommen wird, obwohl eigentlich die Regel ist, Erstklässler können nicht in die Quidditch-Teams und dürfen auch keinen Besen besitzen.
Ja.
Aber das scheint hier in dem Falle alles nicht so wichtig zu sein.
Aber es ist natürlich auch wichtig, dass wird auch Dumbledore wahrscheinlich so sehen, dass Harry möglichst früh sich gut auf dem Besen bewegen kann. Und er wahrscheinlich weiß er, dass diese Unterrichtseinheiten von Madame Hooch nicht so optimal verlaufen und die werden auch nicht so oft gemacht. Und denkt sich so, nee, aber wir haben doch da den Schlüssel von Flitwick rumfliegen, um an den Stein der Weisen zu kommen.
Es wäre passenderweise wichtig, wenn Harry mit Besen auch da. Ja,
ja, also, richtig.
Wäre ja viel schwerer, wenn es keinen Besen gäbe, aber ja, genau. Mit Besen.
Genau, und der denkt
drei
sich,
Besen wo, übrigens.
Wo kann sich Harry am besten Fliegen trainieren, als vor aller Augen öffentlich auf dem Quidditch-Feld? Offiziell Perfekt. Als Sucher der Quidditch-Mannschaft für Gryffindor. Und für ihn ist es sicherlich auch so, McGonagall sagt es ja auch, wir haben jetzt hier schon immer gegen Slytherin verloren, ich kann Snape schon während der Ferien nicht mehr in die Augen gucken. Vielleicht geht es Dumbledore ja auch ein bisschen ähnlich. Ich meine,
wahrscheinlich.
Er besucht ja später auch die Spiele und es machen wohl nicht alle Lehrer, zumindest ist das so im ersten Teil. Jetzt ist es so nochmal so ein Satz, der da irgendwie gedroppt wird und vielleicht hat er da auch Interesse dran. Ja? Einfach persönliches Interesse.
Wenn Harry spielt, hat er das.
Ja, genau. Und dann denkt er sich so, ja, okay.
Ja, das nächste Mal, dass wir Dumbledore aber richtig sehen, ist erst beim Halloween-Fest.
Mhm.
Da verkündet Quirrell ja, dass ein Troll im Schloss unterwegs ist. Natürlich muss Dumbledore jetzt hier erstmal die Schüler unter Kontrolle kriegen und das macht er mit seinem Zauberstab, indem er purpurrote Knallfrösche erscheinen lässt. Hätte ich vielleicht besser gefunden, hätte er Sonorus einfach benutzt, aber okay.
Ja, das ist wohl wahr.
Und dann, ja, oder? Diese Knallfrösche sind irgendwie unnötig.
Ja, aber du hast das so trocken da weggesagt, das ist jetzt noch lustiger als die Situation selbst.
Ja, er befiehlt den Vertrauensschülern dann, die anderen in die Schlafsäle zu bringen. Und dann, also ich habe mich gefragt, muss er nicht eigentlich sofort checken, dass Quirrell den Troll reingelassen hat? Immerhin hat er doch auch den Troll vorgeschlagen, um den Stein der Weisen zu beschützen. Außerdem kannte er Quirrell ja auch schon vorher, der hatte ja vorher in Hogwarts Muggelkunde unterrichtet. Und dann war er ein Jahr weg und ist augenscheinlich ziemlich verstört wiedergekommen. Wäre es da nicht angebracht gewesen, mal nachzuforschen oder gar Legilimens anzuwenden? Also ich meine,
ja.
Das kann Dumbledore doch. Und dann lässt er den ja hier das ganze Jahr unterrichten, obwohl er ja irgendwie anscheinend eine Vermutung hat, dass der mit Voldemort unter eine Decke steckt. Und alles, was er macht, ist Snape bitten, ein Auge auf Quirrell zu haben. Deswegen ist auch Snape hier der Einzige, der was unternimmt, nämlich auch zu der Falltür laufen und Quirrell aufhalten zu wollen. Aber an Dumbledores Stelle müsste er doch eigentlich auch den Stein im Blick haben.
Ja, aber was ich mich gefragt habe, also was machen sowieso die ganzen Lehrer so lang.
Ich hoffe, dass sie im Schloss rumirren und den Troll suchen, weil sie halt nicht genau wissen, wo er ist. Weil als sie im Kerker ankommen, ist er ja nicht mehr im Kerker.
Ja, ja, aber es kann doch nicht sein, dass Harry und Ron, also Hermine wird ja überrascht, aber Harry und Ron viel schneller sind als die Lehrer.
Ja, weil die ja eigentlich nur zu Hermine wollen und der Troll halt zufälligerweise in der Mädchentoilette ist. Aber das ist, also ja, es geht eigentlich gar nicht.
Also wie, also es sind doch jetzt ein paar Lehrer.
Gibt's keine Aufspürzauber oder so? Ja, also das Dumbledore, für Dumbledore müsste es so leicht sein, diesen Troll hier zu finden.
Total, also eben. Also und du musst den doch auch hören. Der läuft doch nicht federleichter durch die Gänge. Also das ist totaler Quatsch. Es macht überhaupt gar keinen Sinn und ich finde es sehr fahrlässig, dass anscheinend die Lehrer da erstmal die Ruhe weg haben.
Ja.
Und was ich mich auch gefragt habe, warum müssen die Kinder in die Schlafsäle? Reichen nicht Gemeinschaftsräume?
Ja, das stimmt. Ja,
sind die in den Schlafsälen irgendwie sicherer noch?
Ist da eine Extrawand? Wenn der Passwort weiß, dann kann er auch in den Gemeinschaftsraum. Aber in den Mädchenschlafsaal kann er nicht, da ist diese...
Da ist diese Fallrutschrampe. Ja, dann sollten sich vielleicht alle in den Mädchen... Ah, nee, die Jungs kommen da ja nicht rein. Ja, macht gar keinen Sinn. Die Mädchen sind safe. Naja, auf jeden Fall habe ich mir überlegt, vielleicht ist es auch einfach so, Dumbledore hält sich so ein bisschen im Hintergrund, weil er so ein bisschen abcheckt die Lage und eher so versucht, so ein bisschen zu beobachten und zu gucken, so was passiert und wer, ne, tut sich da heraus, erkennt er irgendwie was... Weil es ja auch der Test ist für Harry. Also um Harry hat er, glaube ich, nicht direkt Angst.
Also ich meine, immer irgendwie erstmal im Zweifel für den Angeklagten. Man kann jetzt hier Quirrell ja nichts unterstellen, wovon man sich vielleicht nicht sicher sein kann. Aber ich finde es immer noch unfassbar, dass er, also Dumbledore, zulässt, dass Quirrell hier unterrichtet. Weil es geht ja nicht mehr nur um Harry, sondern es geht ja um diese ganzen Schüler in Hogwarts, die von diesem Mann unterrichtet werden, der... Und ob das weiß Dumbledore jetzt wahrscheinlich ja nicht, Voldemort auf dem Hinterkopf hat. Das finde ich schon ziemlich schlimm.
Die Frage ist auch, warum würde Legilimens funktionieren? Würde er dann auch die Gedanken von Voldemort lesen können?
Nee, ich glaube nicht. Dazu müsste er dann wissen, dass da noch wer ist. Aber das ist ja ein bewusstes Eindringen. Und um wirklich in diese Gedanken eindringen zu können, musst du ja wissen, in wessen Gedanken und welche Gedanken. Und ich glaube, dazu ist auch von Voldemort zu wenig da.
Ja, aber Voldemorts Schutz ist ja nicht sehr hoch. Also er könnte ja wahrscheinlich, also wenn er wissen würde, dass Voldemort da ist, könnte er wahrscheinlich da sich da irgendwie Zugang verschaffen. Aber ich frage mich halt, wie stark Quirrell ist, also ich würde sagen, auch nicht so stark, weil ja Voldemort auf seinem Hinterkopf ist und ihn schwächt, offenbar. Also,
auf jeden Fall.
Ich denke nicht, dass Voldemorts Anwesenheit ein Upgrade für seine Leben, für seinen Lebenszustand ist. Sodass das vielleicht echt ein bisschen dumm ist von Dumbledore, da nicht irgendwie ein bisschen forscher vorzugehen. Und
er ist sehr risikobereit hier. Also selbst, also ich bin mir nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er vermutet, dass Quirrell irgendwie dubios geworden ist. Ja,
ja? Genau. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht weiß, dass Voldemort auf dem Hinterkopf sitzt.
Nee, wahrscheinlich nicht. Ja.
Aber es ist schon sehr naiv. Also ich meine, wer weiß, wir wissen nicht, was er vielleicht auch wirklich im Hintergrund noch tut, aber es wirkt ja auf jeden Fall so, als würde er einfach nur beobachten aktuell.
Ja, ja, genau.
Finde ich, ist zu wenig.
Ne, ich auch. Ja, aber dann ist ja auch schon Weihnachten.
Yes.
Und Dumbledore ist in ausgezeichneter Stimmung. Anscheinend ist er ein kleiner Partylöwe, der findet sowas gut. Und beim Essen in der großen Halle sitzt er auch an seinem Platz und hat so einen, statt seinem Spitzhut hat er so einen blumenverzierte Haube auf. Das findet er richtig super. Weiß ich nicht, was ist das?
Das kommt aus diesen Zauberknallbonbons raus, glaube ich.
Ah ja. Ja, also auf jeden Fall macht er bei solchen Späßen natürlich sofort weg.
Klar.
Und er hört den Witzen von Flitwick zu, der ihm die vorträgt. Und Dumbledore findet das auch äußerst witzig.
Finde ich wirklich süß.
Ist es nicht so, dass, ich habe jetzt hier nur Vorträge geschrieben, liest Flitwick die nicht sogar ab? Von einem Zettel?
Ja, ich vermute, dass der Zettel auch aus diesem Zauberknallbonbons kommt.
Ach so.
Ne, da sind doch immer so Sprüche oder so Witze drin.
Ich kenne diese Knallbonbons nicht.
Aber ich weiß nicht, ob das so genau da beschrieben wird. Also er kichert auf jeden Fall über diese Witze von Flitwick. Und ich hatte irgendwie immer so in meinem Kopf war das irgendwie logisch, dass diese Hüte, diese Verrückten, da rauskommen. Weil hat Snape nicht irgendwie auch noch einen, den er irgendwie da rausploppt? Und dann
bitte hat aber Snape, ich hab's nicht.
Er hat den nicht auf.
Snape hat wirklich sein, das würde seine Autorität.
Aber Dumbly hat seinen auf. Und das mit den Witzen oder Sprüchen, das ist, glaube ich, auch immer in diesen Zauberknallbonbons drin. Also ich weiß nicht, ob es in Zauberknallbonbons, aber in Knallbonbons sind die drin.
Ja, also ich kenne keine Knallbonbons, da weiß ich nicht genau, was da so alles drin ist.
Meistens in diesen billigen hier, die man in Deutschland kaufen kann, sind so Kronen drin, wie so Papierkronen.
Ach so.
Und dann immer irgendein Witz oder so ein Glückskeksspruch.
Ach so, okay.
Und diese Wer-bin-ich-Sachen. Dann hast du so, kannst du dir auf die Stirn kleben und dann hat jeder irgendwie einen Namen und dann kannst du Wer-bin-ich spielen.
Ah ja, okay.
Und bei den besseren ist auch noch so ein bisschen Konfetti oder so da drin.
Oh, das lieben die Menschen ja, Konfetti.
Genau.
In der
Butze.
Wohnung.
Ja. An Weihnachten übergibt Dumbledore ja außerdem auch den Tarnumhang an Harry. Ich meine, er gehörte ja James, also ist das ja nur eine Rückgabe, weil Dumbledore sich ja den Umhang damals geliehen hatte. Dumbledore gibt ihn Harry ja aber hier nicht ohne Grund, weil er sagt ja, gebrauche ihn weise auf einem Zettel. Und das ist ja auch schon wieder so eine kleine Andeutung dazu, dass Harry halt mal ein bisschen herumschnüffeln soll. Ich meine, warum sollte er ihn sonst hier so mit diesem Spruch geben?
Ich finde es schwierig, muss ich sagen, weil man damit echt viel Schindluder anstellen kann. Und es
mit
ist
dem
ja
Umhang
echt,
meinst du jetzt?
Ja, genau. Und das ist ja auch nichts, also es ist ja kein Spiel, so unsichtbar zu sein und durch die Gänge zu gehen.
Also vermutlich hätte James den Harry ja auch schon mit nach Hogwarts mitgegeben, könnte ich mir vorstellen. Einfach weil James halt so ein Witzbold ist. Das dachte sich Dumbledore dann wahrscheinlich auch so von wegen, ja, wenn es jetzt später gäbe, ist es auch irgendwann, könnte man sich fragen, warum hast du den jetzt so lange selber behalten?
Ja.
Aber ja, klar, mit dieser, ich finde halt diese Aufforderung so schwierig. Dieses Gebrauche ihn gut oder was, das lockt ja oder regt ja dazu an, den zu benutzen. Und natürlich jetzt auch gerade zu einem Zeitpunkt, wo Harry ja in der verbotenen Abteilung rumschnüffeln will, das kommt ihm ja wie gerufen, ne?
Ja, abgesehen davon, dass das aber auch dadurch, dass Harry Harry ist, der berühmte Harry Potter,
ja
ihn auch
das
in
also.
Schlimme, auch lebensgefährliche Situationen bringen kann, die Dumbledore ja weder voraussehen kann, noch die noch also auch nicht planbar sind. Und das finde ich schon ein bisschen fahrlässig.
Ja, was meinst du denn? Hat Dumbledore das geplant oder vorhergesehen oder gehofft, dass Harry auf seinen Erkundungstouren auf den Spiegel Nähegap stößt? Weil warum sollte der sonst einfach so in einem leeren Klassenzimmer stehen?
Natürlich. Also das macht ja schon total Sinn, dass Harry diesen Spiegel schon kennt.
Damit der weiß, wie das geht.
Eben, sonst würde das ja gar keinen Sinn ergeben.
Ja. Und ich glaube auch, dass Dumbledore wirklich jedes Mal in dem Raum ist und beobachtet, wie Harry den benutzt und sich nur halt das letzte Mal zu erkennen gibt.
Ja, das denke ich auch.
Und vorher halt nicht. Der ist aber trotzdem immer da, oder?
Also ich weiß nicht, ob der jedes Mal da ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon mal da war. Ich denke nicht, dass Dumbledore jetzt Wache gestanden hat. Aber vielleicht hat er auch irgendwie ein Porträt in dem Raum noch oder irgendwas, das ihm dann Bescheid sagt, Harry ist wieder beim Spiegel oder so.
Ja, das kann sein.
Weil das wäre jetzt Quatsch, wenn Dumbledore die nächsten Abende immer da in diesem Raum ist und hofft, dass Harry mal eben vorbeikommt oder auch nicht. Das wäre irgendwie auch ein bisschen Zeitverschwendung. Der Mann muss ja auch seine heiße Schokolade und seine Zitronendrops da zu sich nehmen.
Meinst du, der schläft?
Natürlich schläft auch Dumbledore.
Der schläft
mal.
Sau wenig, glaube ich. So
ja, natürlich.
Stunden,
aber, aber manchmal muss der auch mal schlafen.
Ja.
Also.
Ach, der ist ein witziger Kerl.
Nee, aber ich denke, der wird seine Mittel und Wege haben und ich bin mir ziemlich sicher, dass das tatsächlich kalkuliert war. Ich denke auch sogar, dass Dumbledore vorausgesehen hat, was Harry im Spiegel sehen würde. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das für Dumbledore sehr klar war.
Ja, weil ich vermute ja, dass Dumbledore, oder das vermuten ja alle, dass Dumbledore ja auch seine verstorbene Schwester sieht. Das ist ja auch irgendwo eine Parallele.
Ja.
Was Dumbledore wahrscheinlich sehr gut nachvollziehen kann, dass man da seine Verwandten, die man vielleicht ja auch nicht richtig kennengelernt hat in Harrys Fall oder an deren Tod man schuld ist, wie in Dumbledores Fall, dass man die natürlich gerne wiedersehen möchte. Ne? Und ich finde auch, Dumbledore erklärt Harry hier sehr kindgerecht, wie der Spiegel funktioniert und wieso es eben auch so gefährlich ist, ihn zu oft zu benutzen, weil Harry eben nicht so seinen Träumen nachhängen soll. Und dann fragt Harry Dumbledore ja tatsächlich, was er im Spiegel sehen würde. Und das ist natürlich eine sehr persönliche Frage. Und Dumbledore flunkert wahrscheinlich.
Hundertprozentig.
Und sagt seinen zweiten Herzenswunsch, vermute ich jetzt einfach mal, neben eben, dass er seine tote Schwester sieht. Denn er behauptet, dass er sich mit einem Paar dicker Socken in der Hand sieht.
Ja, vielleicht friert Dumbledore leicht. Das ist vielleicht eine kleine Frostbeule.
Ja, der sagt ja so, alle schenken immer Bücher, weil sie denken, ich bin so schlau, ich brauche Bücher, aber eigentlich will ich doch nur Socken haben. Finde ich ja, sehr gut. Genau. Finde ich einen guten Spruch.
Aber Harry zweifelt ja ein bisschen daran. Aber ist auch okay. Ich finde es okay, dass Dumbledore jetzt nicht seine ganze Persönlichkeit vor Harry breit tritt. Aber ich finde die Theorie, dass Dumbledore das einkalkuliert hat, dass Harry den Spiegel kennenlernt, auch hier nochmal recht sinnvoll, weil er ja auch so geduldig das so detailliert erklärt, sodass Harry wirklich auch keine Zweifel daran haben kann, wie dieser Spiegel funktioniert, weil sonst hätte er ihn ja auch einfach rausscheuchen können und sagen können, das ist nichts für dich und genau. Tschüss.
Ja, auch bei der Antwort hätte er so reagieren können, so wegen, das geht dich gar nichts an oder so.
Genau, aber vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass Harry schon, ist ja ein besonderer Schüler, auch für Dumbledore. Mit dieser ganzen Geschichte drumrum und Lily und James und allem bla bla bla. Könnte ja auch sein, dass er auch, dass das so ein Moment ist mit Harry. Ich meine, wann hat er den nächsten sehr ruhigen Moment nur mit Harry? Dass er auch diesen Moment mit Harry an sich auch ganz schön fand. Vielleicht auch sinnvoll für Dumbledore, Harry nochmal in so einer ruhigen Sekunde zu treffen, wo es nicht irgendwie gerade mal spontan um Leben und Tod geht oder irgendwer wen retten muss oder irgendwelche Informationen ausgetauscht werden müssen.
Ja, das ist deren erster Moment zu zweit, ne?
Genau. Also ich würde mir wünschen, dass Dumbledore in dem Moment so ein bisschen Harry gesehen hat als Harry und nicht als der berühmte Harry Potter. Das würde ich mir für die beiden und deren Verbindung, die ja jetzt langsam wächst, einfach wünschen, dass das vielleicht auch ein Moment war, wo es Dumbledore vielleicht erst darum geht, Harry diese ganzen Informationen zu stecken, aber Dumbledore vielleicht auch festgestellt hat, naja, komm, das ist auch wirklich ein 11-jähriger Junge und der hat es nicht leicht gehabt und ich war auch schuld an seiner beschissenen Kindheit und dass er quasi Harry da so ein bisschen... dass sie ein anderes Level gerade an Connection haben. Das fände ich einfach schön. Das würde ich mir wünschen. Ich träume da ein bisschen.
Ich finde das okay. Ja, Dumbledore lässt sich es dann ja aber auch nicht nehmen, das spannende Spiel Gryffindor gegen Hufflepuff mit Harry als Sucher zuzugucken. In dem ist nämlich Snape Schiri.
Supi.
Als Gryffindor gewinnt und alle feiern, ist auch Dumbledore auf dem Feld und er drückt Harry die Schulter und lobt ihn vor allem dafür, dass er nicht mehr dem Spiegel nachhängt, sondern sich eben so wichtigen Dingen wie Quidditch widmet.
Ja, und da ist der Beweis, Dumbledore ist auch Quidditch-Fan. Der gibt es nur nicht so
vielleicht.
Zu.
Das ist ein Geheimnis.
Vielleicht darf der nicht parteiisch sein. Hauslehrer dürfen das natürlich extrem. Sonst hätte er vielleicht auch so einen Löwenkopf von Luna.
Ich finde es schon sehr auffällig, dass er überhaupt bei einem Sieg aufs Feld geht und Harry da drückt. Also wäre es nicht dann wenigstens angebracht, zu den Hufflepuffs zu gehen und die zu trösten? Ich weiß ja nicht.
Ja. Also ich habe mich dann als nächstes gefragt, ob Dumbledore jetzt ziemlich sicher ist, dass das Trio dem Stein der Weisen auf der Spur ist. Und ich würde sagen, ja, jetzt weiß er safe, dass die Informationen suchen. Ich denke, dass das auch einfach laufen lässt. Also weil Hagrid verplappert sich ja zwischendrin und ich könnte mir vorstellen, dass Dumbledore, also gerade auch so, was die Bibliothek und so angeht und die Gänge mit den ganzen Porträts, ich kann mir vorstellen, dass Dumbledore schon auch immer mal wieder so einen Hint bekommt, wo Harry sich gerade rumtreibt.
Ja, wahrscheinlich.
Und dass er einfach nachfragt, so hat mal einer hier Harry gesehen und dann sagt der eine oder andere, ja, der ist hier, der ist gerade wieder in die Bibliothek oder der hat es da gerade lang oder ist zum Quidditch oder wie auch immer. Also, oder der ist mit seinen Freunden. Also ich denke, dass Dumbledore da durchaus informiert ist.
Ja.
Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das wirklich dieser Test ist von Dumbledore an Harry, dann weiß er ja, dass es nach Plan läuft und muss gar nicht mehr selber aktiv werden.
Genau.
Sondern lässt es einfach machen.
Ja, und er lässt sich auch ganz schön ins Boxhorn jagen, und zwar von Quirrell, der nämlich eine Eule vermeintlich aus dem Ministerium zu ihm schickt. Also er faked quasi eine Nachricht aus dem Ministerium. Und lockt Dumbledore nach London, damit er selbst an Fluffy vorbei zum Stein kommt. Und erst auf halbem Weg ungefähr merkt Dumbledore, dass er nicht da ist, wo er eigentlich sein sollte. Und dann fliegt er zurück nach Hogwarts. Aber bis dahin ist Harry ja schon quasi bis zum Spiegel vorgedrungen und hat sein Duell mit Quirrell und Voldy. Und ich denke mir so, okay, krass, wie lange hat er denn gebraucht? Da ist wirklich ganz schön viel Zeit vergangen. Hätte man nicht irgendwie tendenziell sowieso schneller reisen können? Wieso nimmt er denn den Besen?
Ja, also Flohpulver wäre jetzt schon mal angebracht gewesen oder apparieren.
Wer kommt überhaupt auf die Idee, mit dem Besen von Schottland nach London zu fliegen?
Abgesehen davon, ich sehe Dumbledore eh nicht auf dem Besen.
Ja, das wollte ich gerade sagen, wir wissen nicht, ob es ein Besen ist. Es wird immer nur von Fliegen gesprochen. Das heißt, vielleicht hat er auch ein Testral genommen. Finde ich aber auch irgendwie wild.
Oder ein Hippogreif.
Es ist trotzdem sehr unpraktisch, finde ich.
Ja, natürlich ist das total unpraktisch. Also für die Story ist es natürlich jetzt wichtig, dass Dumbledore nicht sofort postwendend zurückkommen kann.
Ja.
Sie schicken Hedwig doch dann hinterher.
Ja, also wollten sie, aber eigentlich kommt Dumbledore dann rein.
Achso, dann schon also vorher wieder.
Schon da.
Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, macht nicht so richtig Sinn, aber vielleicht war das da mit dem Reisen, hat J.K. sich da, da war sie sich noch nicht so hundertprozentig sicher, wie das so alles funktioniert.
Ja.
Deshalb, ich glaube, da müssen wir jetzt so ein bisschen drüber hinwegsetzen. Also wir dürfen es jetzt Dumbledore nicht so doll ankreiden, J.K. hat sich das noch nicht überlegt. Weil sie, es hätte ja auch sein können, dass Quirrell, also sinnvoller wäre es ja gewesen, so Dumbledore sehe ich jetzt würdevoll mit Flohpulver reisen oder apparieren. So, das ist das, wo ich die Reiseform, die ich für Dumbledore sehe. So, dann ist der im Ministerium und Quirrell hätte ja vielleicht jemanden bestechen können, der Dumbledore unnötig in einen Unfall oder so verwickelt. Im Ministerium, so keine Ahnung, 12 Eulen greifen ihn an und dann kommen noch ein paar Kobolde oder was weiß ich. Also ich denke, es wäre eine Möglichkeit gewesen. Ich bin gerade ein bisschen abgeschwiffen mit meiner Filmtheorie.
Ist ja auch nicht mehr, wo wir sind. Jetzt habe ich auch den Faden verloren.
Auf jeden Fall, Harry hat es ja dann geschafft, Quirrell zu überwältigen. Dieser Showdown endet damit, dass Harry ja bewusstlos wird und erst im Krankenflügel wieder aufwacht.
Ja, und Harry ist 3 Tage bewusstlos.
Ja.
Gutes Timing, weil genau als er wach wird, ist Dumbledore gerade da. Mensch.
Ja. Genau, und da habe ich nämlich kurz drüber, muss ich kurz lachen, also ist Dumbledore öfter Harry besuchen gegangen?
Das habe ich mich auch gefragt.
Glaube ich das nicht. Vielleicht war es einfach nur Zufall, dass er gerade da war.
Ja, aber wie komisch ist es, wenn du wach wirst und dann steht da so ein alter Mann. Und wenn es dein Schulleiter ist und wenn es ein cooler Typ ist. Aber das ist doch komisch.
Ja, natürlich.
Vor allem, wenn du dann erfährst, ich war 3 Tage nicht bei mir.
Ja, wer saß da sonst noch die ganze Zeit rum, ja, genau. Ne? Ist auch merkwürdig. Besser wäre es dann gewesen, es war keiner hier, weil nur Poppy war da und hat auf dich aufgepasst.
Genau.
Die ist ja immerhin die Krankenschwester, das ist total angebracht.
Genau,
alle anderen,
sie ist halt
sollten,
immer da.
Ja, weiß ich nicht. Ja, nee, hast recht. Also ich fand es komisch.
Timing, das ist gutes Timing.
Es war einfach gutes Timing und Dumbledore klärt Harry ja jetzt so ein bisschen über diese ganze Stein der Weisen Geschichte auf und auch versichert er Harry, dass Quirrell den Stein nicht bekommen hat und dass der jetzt in Sicherheit ist und wie du vorhin schon gesagt hast, Nicholas Flamel jetzt genug Elixier hat, um alle Angelegenheiten zu regeln, bevor sie dann, mir fällt nur ein, den Löffel abgeben, das klingt viel härter als es eigentlich sein soll.
Die ewige Ruhe finden.
Finden werden. Gemeinsam, genau so. Dann ist das nämlich vorbei.
Ich finde es witzig, weil er wirkt ja sehr zufrieden, als er herausfindet, was Harry alles erfahren hat. Ne? Also, dass er wirklich so denkt, hey, Harry hat gut recherchiert. So.
Ja. Ja,
das finde ich ganz interessant. Und er spielt ja diesen Tod von Nicholas auch echt runter. Und dann summt er so und schaut an die Decke und so. Also, es ist zwar schon so ein tiefgründiges Gespräch, was die hier führen, vor allem, wenn man das mit dem zweiten und auch mit dem dritten ja noch vergleicht. Aber also es dauert schon sehr lang, muss man jetzt ja sagen, bis die wieder so ein ehrliches Gespräch miteinander führen.
Mhm.
Und Dumbledore gibt dir dann auch zu, dass er ebenfalls glaubt, dass Voldemort es nochmal versuchen wird, zurückzukommen.
Ja.
Also es ist schon ein ernstes Gespräch. Und er gibt Harry hier ja schon was ganz Wichtiges mit auf den Weg. Und zwar, dass es nur jemanden braucht, der immer und immer wieder Voldemorts Pläne durchkreuzt und verhindert, dass er zurückkommt. Und das nimmt Harry sich ja sehr zu Herzen. Das wird ja quasi seine Lebensaufgabe, ohne dass Dumbledore ihm hier schon sagt, das ist dein Part übrigens. Er sagt einfach so ganz, solange es jemanden gibt, der das immer wieder durchkreuzt, wird Voldemort das auch nicht schaffen. Ja, genau. Und das ist hier in diesem Moment ganz wichtig. Das finde ich voll interessant.
Ja, genau, auf jeden Fall. Es werden dann ja auch noch so ein paar Fragen geklärt, wieso zum Beispiel Quirrell Harry nicht berühren konnte. Das finde ich total wichtig eigentlich, dass wir hier nochmal so ein bisschen darauf eingehen, dass das wegen der Liebe von Lily zu Harry passiert, dass Harry diesen Schutz hat.
Ich finde es übrigens wild, weil Dumbledore das ja eigentlich nur vermuten kann. Der war ja nicht dabei, der weiß ja nicht genau, wie es passiert ist. Das ist ja alles nur eine Schilderung von Snapes Erzählungen, von den Tatsachen. Das ist ja irgendwie seine eigene Schlussfolgerung.
Das ist ja auch keine übliche Magie, die so mal eben angewandt wird. Ne? Also das ist ja schon was Besonderes.
Das ist ein guter Spekulatius von Dumbledore, muss ich schon sagen. Ich meine, das stimmt natürlich auch, alles. Ja. Ja. Der ist natürlich auch schlau genug, um das zu durchblicken, aber das ist schon ein wilder Spekulatius hier.
Ja, aber Dumbledore argumentiert in dem Fall ja auch, dass Voldemort Liebe nicht versteht, sodass er das auch nicht durchblicken wird und auch Quirrell das nicht aufhalten konnte, weil er ja von Voldemort gelenkt oder beeinflusst worden ist. Ja, das finde ich dann schon wichtig. Also hier wird uns schon erzählt, Voldemort kann keine Liebe empfinden und das ist ja das, was eigentlich uns die nächsten Schuljahre immer wieder mit begleitet. Ne? Also dieses
auf jeden Fall.
Voldemort hat da ein Riesenproblem und das ist die Liebe und das Zwischenmenschliche. Und
Harry ist genau das Gegenteil. Das
weiß Harry jetzt auch.
Mit der Liebe. Und ich finde es total süß, weil dann kommen Harry ja so ein bisschen so die Tränen. Ne? Und Dumbledore gibt ihm dann hier so einen Moment, in dem er dann aus dem Fenster schaut. Und dann kann Harry sich so heimlich so die Augen wischen. Und das fand ich voll schön, weil Dumbledore zeigt hier echt viel Empathie und auch total viel Taktgefühl. Und that's the Dumby I love.
Ja.
Weil das hat man ja nicht oft. Gerade später denkt man sich ja immer bei Dumbledore, boah, eigentlich wirklich nur ein eiskalter Typ, der Harry so zum Schlachten großzieht und ein bisschen halt, klar, jemanden opfert für das große Wohl. Und das ist ja aber schwierig auch. Aber hier finde ich das sehr, sehr schön.
Ja, also der Dumbledore in diesem Schuljahr gefällt mir die meiste Zeit sehr gut.
Ja, einen schwierigen Punkt habe ich noch gefunden. Und zwar kommt die ja jetzt zur Sprache zwischen Snape und James los war.
Ja, genau.
Und das hat Dumbledore ja auch absolut auf dem Schirm. Und er erklärt das Harry dann auch kurz, wie das alles so zustande gekommen ist und so, beziehungsweise was da los war in der Schulzeit. Dann akzeptiert er ja aber gleichzeitig auch, dass Snape seinen Schüler hasst, nur weil er dessen Vater gehasst hat. Also, das weiß er ja. Und das finde ich krass, dass er das einfach so akzeptiert und hinnimmt. Und auch, dass Dumbledore ja offenbar weiß, dass Snape nicht immer ganz fair zu allen Schülern ist. Ich finde es schwierig. Kannst du da nicht mal irgendwie so einen Prep-Talk geben, dass man das Snape mal sagt, so geht das hier nicht?
Sollte es geben, aber wir wissen, das funktioniert in Hogwarts und allgemein in der Wizarding World nicht so. Und deshalb wird es so akzeptiert.
Jeder ist so, wie er ist. Und jeder kann so unterrichten, wie er will.
Jeder, wie ihm die Nase gewachsen ist.
Und Snape hat eine lange Nase, wie wir wissen.
Ja, eben. Also dann geht es ja noch um die Frage, wie Harry den Stein aus dem Spiegel bekommen hat. Und da antwortet Dumbledore ja dann, dass er da diesen Zauber draufgelegt hat, dass nur jemand, der den Stein finden, aber nicht benutzen will, den quasi sich auch nehmen kann. In dem Fall war er bei Harry dann in der Hosentasche.
Er findet, das ist selbst eine vortreffliche Idee gewesen von ihm selbst. Finde ich auch irgendwie süß. Ja. Und es stimmt ja auch, weil, wie gesagt, der Spiegel alleine hätte eigentlich gereicht, um den gierigen Quirrell aufzuhalten. Der ganze Driss drumherum, den hätte es nicht gebraucht.
Ja.
Weil da kamen ja, wie gesagt, sogar Schüler und SchülerInnen drumherum. Ja, aber war natürlich irgendwie ein spannender Verlauf des Buches auf jeden Fall so. Und dann probiert er ja noch eine Bertie Butts Bohne. Und er hat Ohrenschmalz. Ja. Und er wirkt sie dann auch wieder hervor. Finde ich auch schön. Das ist ein lustiges Element mal wieder. Und das ist, hebt wieder diese ernste Unterhaltung natürlich, oder diese ernste Stimmung hebt sie einfach wieder auf. Ja. Finde ich schön. Was Dumbledore auch noch macht und was ich auch richtig schön finde von ihm, ist, dass er Hagrid freigibt, damit dieser für Harry das Fotoalbum basteln kann. Das ist ja auch wieder eine unglaublich süße Aktion auch von Hagrid, wobei ich irgendwie so dachte in dem Moment, vielleicht hat Dumbledore Hagrid auch diese Idee so ein bisschen in den Kopf gepflanzt. Das finde ich auch irgendwie sweet.
Ja, das wäre auf jeden Fall nett.
Was ich wiederum überhaupt gar nicht sweet finde, ist diese blöde Abschlussfeier am Ende. Der Hauspokal ist ja eigentlich so gut wie sicher in Slytherins Händen. Aber was Dumbledore dann macht, ist einfach eine komplett fiese Nummer.
Stimmt.
Er erklärt nämlich erstmal alle Punkte, also das Ranking. Und die Slytherins jubeln schon, weil sie halt einfach einen hohen Vorsprung haben. Aber dann will Dumbledore noch die jüngsten Ereignisse belohnen. Das ist ja schön und gut, ja. Das hat ja auch Belohnung verdient, das sehe ich absolut ein. Aber warum muss das denn passieren, nachdem man schon verkündet hat, ja, also Slytherin liegt ja im Moment vorne und das ist eigentlich unsere Abschlussfeier, weil das hätte man doch auch schon ein paar Tage vorher machen können.
Ja, total.
Ohne dass die Slytherins sich dann schon freuen. Weil wäre das eine Woche vorher passiert, wäre das auch bitter gewesen für die Slytherins. Aber hier werden die einfach richtig vorgeführt.
Ja.
Ich meine, wir jungen Leser sollen die Slytherins auch hassen, das ist auch schön und gut. Aber da brechen trotzdem gerade viele Herzen. Das ist traurig.
Es ist ja auch so, dass die Punkte da so knapp verteilt werden, dass Gryffindor ja auch nur, genau, nur so knapp gewinnt. Und das ist dann insofern ja auch nicht, also entweder gibt es dann einfach für das, was Gryffindor da geleistet und nicht geleistet hat, nicht so viele Punkte. Oder
man haut halt richtig auf die Kacke.
Genau, und sagt dann so, ihr habt, ich weiß nicht, ihr kriegt 500 Punkte, weil ihr habt hier crazy Sachen gemacht, fertig. Aber
und
so
außerdem 100 auch Punkte für Poppy Pomfrey.
Ja, eh richtig, weil das 100. Weil so ist es doch auch einfach nur gemein und dann ist es doch auch nur Stichelei.
Ja, auf jeden Fall. Das finde ich, das ist wirklich nochmal so ein kleiner Punkt am Ende, wo ich sage, das ist nicht cool gewesen von Dumbledore.
Nee. Ich freue mich auf die nächsten Bücher noch auf jeden Fall, auf 2 und 3 und hoffe, dass da auch nochmal ein paar Dumbledore-Momente drin sind, weil ich glaube, ab 4 ist der spaßige Dumbledore auf jeden Fall verschwunden.
Auf jeden Fall.
Und das macht mich jetzt schon traubisch, muss ich ehrlich sagen.
Das stimmt.
Weil der hat mir jetzt echt gut gefallen.
Dieses Buch ist sehr erheiternd, wenn wir jetzt nur über Dumbledore reden. Ich finde es eigentlich von vorne bis hinten, außer diese letzte Aktion, wirklich klasse. Das ist sehr unterhaltsam mit ihm. Der ist jetzt schon unglaublich vielschichtig, weil man natürlich weiß, da steckt viel mehr dahinter als ein bisschen Bertie Butts Bohne und warme Wollsocken. Aber es kratzt so total an der Oberfläche und man weiß oder man hofft, wir erfahren noch mehr über diese Person.
Total. Und mir gefällt halt irgendwie bei ihm in diesem Buch oder in diesem Schuljahr so gut, dass er ja auch so ein bisschen exzentrisch ist. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen an verschiedenen Situationen. Aber wir wissen auch, dass er trotzdem ultra weise ist, nicht nur, weil er so aussieht, sondern weil er auch so ist. Er ist ja super ruhig dabei, er regt sich ja gar nicht auf. Er ist dennoch mysteriös und geheimnisvoll, dass wir die ganze Zeit denken so, wer ist denn dieser Dumbledore eigentlich noch so? Und wir bekommen natürlich so ein paar Hinweise von Dumbledore, die ja Harry wissen muss, damit es auch weitergehen muss. Er gibt auch Harry Ratschläge und diese Spiegelsituation, die ist mir so im Kopf geblieben, die hat mir so gut gefallen. Das Einzige, wo ich sage, so im Nachgang, wenn du das so zum ersten Mal liest, vielleicht nicht, aber so im Nachgang, wo ich sagen würde, nicht so optimal, ist, dass mich so ein bisschen stört, dass Dumbledore, obwohl er so mächtig ist und so ein krasser Zauberer, dass er nie aktiv in diese Geschehnisse mit eingreift und auch einfach mal da selber aktiv wird und sagt so, ich muss jetzt hier herausfinden, was ist mit Quirrell, es reicht nicht nur Snape zu beauftragen, ich muss hier meine Lehrer irgendwie anders aktivieren, ich muss hier ein paar Schutzmaßnahmen machen, mehr als nur diesen kleinen Parcours da unten in den Kerkern. Das ist da, wo ich sage, deshalb würde ich sagen, wir kennen Dumbledores Absichten noch nicht so gut und viele Rätsel sind jetzt hier noch zu lösen in den laufenden Jahren, aber diese lustige Art und Weise von Dumbledore, die gefällt mir richtig gut und das fand ich auch lustig und das hat mich auch ein bisschen happy gemacht. Und so wäre es eigentlich schön, Dumbledore so im Kopf zu behalten und nicht so, wie wir ihn später im Kopf behalten werden.
Das stimmt. Ja, ich kann dir nur zustimmen, Dumbledore ist, finde ich, einer oder der komplexeste Charakter in der ganzen Geschichte, mhm. weil er ist auf der einen Seite sehr tiefgründig und ebenso mysteriös, wie du schon meintest, dann ist er aber auch wieder so albern, er steht für die Weisheit und diese Zitate von ihm, die werden ja selbst in unserer Muggelwelt häufig benutzt. Er repräsentiert ja aber auch das Verständnis und diese Macht der Liebe und die Sanftheit. Er steht für Toleranz und Akzeptanz. Er ist loyal und treu, aber nichtsdestotrotz ist er einfach ein unglaublich unverantwortlicher Schulleiter. Vor allem hier in diesem ersten Schuljahr. Wie kannst du zulassen, dass ein Troll, dass ein dreiköpfiger Hund, dass dieser Stein der Weisen überhaupt in Hogwarts sind? Ja. Das, und dann fängt es ja schon mit kleinen Sachen an, wie er akzeptiert oder er stellt Snape ein und akzeptiert und lässt zu, dass dieser einfach willkürlich Schüler mobbt, die er nicht mag. Nicht nur mobbt, sondern ja auch erniedrigt. Mhm. Und auch irgendwie so zu wissen, wenn ich mir den Stein der Weisen in meine Schule hole, dann locke ich damit ja Voldemort an. Ja. Also ich finde das alles ziemlich krass. Und da werden wir im nächsten Schuljahr auf jeden Fall auch noch drüber reden müssen, über Dumbledores Unfähigkeit als Schulleiter.
Entscheidungen,
genau. Finde ich spannend. Nichtsdestotrotz, ich meine, es ist ja klar, wir brauchen diese Lücken in Dumbledore quasi, damit die Handlung funktioniert, weil hätte er den Stein der Weisen nicht nach Hogwarts geholt, wäre in diesem ganzen Schuljahr nichts passiert, das ist mir schon klar. Aber es ist schon irgendwie witzig, wenn man so drauf blickt und ich finde es sehr spannend. Ich freue mich total auf diese Reihe, ich habe mich sehr darauf gefreut, dass wir Dumbledore endlich besprechen und jetzt geht's endlich los, ich bin Feuer und Flamme. Klar, die Bücher werden jetzt auch immer komplexer und wir müssen immer gucken, wie wir das dann alles noch in eine Folge gepackt bekommen, aber es wird mir sehr viel Spaß machen, glaube ich.
Ja, ich denke auch.
Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht, diese Folge zum ersten Teil zu hören. Wir freuen uns natürlich auf eure anregenden Kommentare. Und du hast bestimmt noch eine Eulenpost für uns.
Ja, ich hole sie. So, das hier ist von Helene. Mhm. Ah, ich sehe schon.
Was war das?
Demnächst können wir eine Lego-Eulerei aufmachen, das wollte ich sagen.
Das finde ich gut.
So, hier ist nämlich eine braune Eule. Das ist der Uhu von den Malfoys. Habe ich jetzt gerade so beschlossen, ich habe keine Ahnung. Dann hat Helene auch gemalt, und zwar ein Filibusters Feuerwerk.
Das wurde uns, glaube ich, noch nie gemalt.
Ein Schokofrosch. Mhm. Die mag ich ja immer am liebsten, muss ich ehrlich sagen. Dann wir haben vorhin drüber geredet, Bertie Botts Bohnen. Dann möchtest du Witze hören?
Unbedingt.
Habe ich nämlich zufällig. Hier ist ein Schokofrosch von Lego. So einen haben wir noch nicht, der ist mini klein. Er ist mir hingefallen.
Er ist runtergefallen, ich habe nichts gesehen, aber er sah süß aus. Er sah aus wie ein brauner Kackhaufen.
Ja, so ein bisschen sieht es auch so aus.
Aber der ist wirklich süß.
Dann ist hier einmal Hermine Lego und so ein Plakat von Sirius Black. Have you seen this wizard?
Wanted.
Und, hier Bertie Botts Bohnen Lego. Wusste gar nicht, dass
das
gibt. Das
ist ja
süß. Und ein Ring für dich in Grün mit einem S, wahrscheinlich für Slytherin. Mhm. Ein Ring selbstgemacht mit einem R für Ravenclaw. Und dann noch ein Armband dazu. Und ein Slytherin-Armband.
Lieben wir.
Ich trage die ja tatsächlich auch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß auch nicht. Ich mag diese selbstgemachten Schmuckdinger total gerne.
Ja, ich finde die auch süß.
Dann kommen wir jetzt mal zu den Witzen. Warum hat Voldemort eine platte Nase?
Weil er gegen 9¾-Wand gelaufen ist.
Vielleicht verstehst du die Pointe, ich leider nicht. Weil Snape ihn im ersten Teil an die Wand gedrückt hat?
Ja, das stimmt. Der drückt Quirrell so an die Wand. Ach, und so. Der Hinterkopf ist...
Naja gut, aber dann könnte man auch sagen, weil Quirrell geschlafen hat.
Das ist ja die beste Vorstellung, die wir damals hatten. Das war witzig.
Ja, das war wirklich witzig.
In der Voldemort-Folge.
Dann schreibt Helene. Liebe Amber, liebe Antonia, ich liebe euren Podcast so sehr. Ich höre ihn immer, wenn ich Zeit habe. Meine Lieblingsfolge ist ein Buch, eine Folge Ginny 6. Mein Lieblingscharakter ist Fred Weasley. Und ich habe eine Frage an euch. Warum hat Dumbledore im 6. Teil den Trank in der Höhle nicht weggeschüttet, sondern getrunken? Ich hoffe, ihr findet eine Antwort auf meine Frage. Weil man den trinken muss, oder?
Genau, also es war ja dieses Opfer, was man bringen muss. Das war ja die Erwartung. Ja. Ich glaube, sonst hätte sich dieses Gefäß nicht geleert. Also es hätte leert sich nur, wenn man was trinkt. Wenn man es wegschüttet, ist es so, als hätte man nichts rausgenommen.
Genau. Und dann erscheint auch nicht das, was darin versteckt ist.
Genau. Kommst nicht
egal, dran. Wie lange du das da in den
hat
See
auch kippst. Jetzt letztens jemand gefragt in den Kommentaren, warum hat Regulus kein Wasser mitgenommen, als er in die Höhle gegangen ist, um den Horcrux zu holen? Das finde ich eine berechtigte Frage, weil Dumbledore wusste nicht, was auf ihn zukommt. Ne? Er konnte kein Wasser mitnehmen. Regulus hätte es ja wissen können.
Wegen Creature.
Hat er aber nicht.
Ja. Creature hätte Wasser mitnehmen können.
Ja, vielleicht Regulus. Kannst du nichts
aber vielleicht
mit reinnehmen.
Geht es auch nicht, ja.
Es muss einen Haken geben.
Ja, aber es ist doch, also ich sage doch immer, so böse Sachen, die erfordern so viel, so einen hohen Preis. Und ich glaube, wenn Wasser trinken danach die Lösung gewesen wäre, dann wäre das vielleicht zu einfach gewesen.
Glaube ich auch.
Ich glaube, selbst wenn du Wasser dabei gehabt hättest, du wärst nicht sofort wieder glücklich oder happy. Dir wird es immer noch richtig scheiße gehen.
Schmeckt das
also ich glaub,
nicht oder
ja.
so.
Ja. Oder es verpufft oder irgendwie, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass es so funktioniert. Weil solche Sachen funktionieren nie, haben immer einen Haken.
Ja.
Könntet ihr mir einen froschigen Charakter zuteilen? Ich bin fair, freundlich, schüchtern, mache mir viele Sorgen und ich bin kreativ. Außerdem bin ich eine Hufflepuff und sehr schlau. Wäre
eine schlaue
Hufflepuff-Schülerin.
Ist Hannah Abbott.
Ja. Die ist auch freundlich und
finde ich voll gut.
So, weiß nicht, ob sie super schüchtern ist, aber auch jetzt nicht so eine, die sich irgendwie in den Vordergrund spielt ständig.
Ja, stimmt.
Und ja, dann nehmen wir Hannah Abbott. Ich habe ein Entweder-Oder für euch. Würdet ihr lieber einen Tag in Azkaban oder im Todesser-Versteck verbringen? Ja, im Todesser-Versteck.
Ja, wenn es vor allem das
auf
Büro von McNair ist, dann
nehme ich also das. Da bin ich natürlich super gerne, also da würde ich mich gerne mal umschauen, aber sonst würde ich zum Beispiel, wenn die sich im Malfoy-Männer treffen, auch lieber im Malfoy-Männer sein als in Azkaban, weil da sind
ja,
die
Dementoren,
alleine da
will wegen
wirklich
Dementoren.
Keiner sein.
Ja, genau.
Ja. Nee, also das macht gar keinen Sinn. Liebe Grüße, Helene. PS, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr den Brief vorlesen würdet. Das haben wir hiermit getan.
Sehr gut. Ja, vielen Dank, liebe Helene,
aber
für deine
noch,
nette Eulenpost.
Ich habe noch einen Witz.
Okay,
Helene hat
okay.
noch einen Witz aufgeschrieben. Noch
Bitte.
Zwei.
Ja.
James Sirius, also der Sohn wahrscheinlich. Ja.
Mhm,
ja.
Mhm.
Nicht James und Sirius sprechen gleichzeitig.
Das war eine gute Erklärung, weil ich wäre da nicht sonst drauf gekommen wahrscheinlich.
Ich dachte, ich erkläre es dir mal kurz für die ganze Runde. Also, James Sirius, Dad. Was, wenn ich nach Slytherin komme? Harry, keine Sorge, Dumbledore ist weg. Slytherin kann jetzt den Hauspokal gewinnen. Das passt aber heute zu der Folge, du.
Das stimmt, das passt wirklich gut.
Warum benutzt Voldemort lieber Twitter anstatt Facebook? Das ist clever.
Das weiß ich nicht. Hat das was mit dem Gesicht zu tun bei Facebook?
Nee, dachte ich auch erst,
okay.
aber nee.
Nichts,
es ist,
kein
weil Nasenjoke. Weil er lieber Follower statt Freunde hat.
Das macht Sinn. Okay, darauf wäre ich aber nicht gekommen. Clever.
Sag ich ja. Ja.
Ja, das war eine coole Eulenpost. Die Folge hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Total. Ich bin schon lange nicht mehr so gehypt gewesen für ein Buch, eine Folge.
Ja, seh an.
Ich weiß auch
gar
nicht.
Hat es doch ein gutes Ende genommen. Schön. Ja. Schöne Sache, Harry, schöne Sache.
Ein gutes Ende genommen.
Keine Ahnung, was ich hier laber. Nächste Woche geht es weiter mit einer Folge Schokotratsch. Wir nähern uns ja jetzt auch bald unserem Jubiläum.
Ja, und ich freue mich schon doll.
Wir wollen unsere Fanfictions vorlesen, nächste Folge. Und wir hatten uns überlegt, dass wir nochmal ein paar Q&A-Fragen von euch beantworten können. Also ein paar haben wir auch schon gesammelt. Die hatten ein paar von euch auch so schon mal geschickt. Aber falls ihr noch irgendwelche Fragen an uns jetzt habt oder allgemein an die Harry Potter-Welt oder
zu allem,
zum Podcast,
was so,
genau. Dann
was euch so einfällt.
Schreibt uns die Fragen gerne auf. Vergesst auch nicht, dass wir jetzt bei YouTube wieder mit unserem Let's Play losgelegt haben. Es geht weiter bei Leo. Das dürft ihr nicht verpassen. Es war jetzt eine erste kurze Folge mit Tonproblemen, aber wir sind dran und es wird bald weitergehen.
Ich entschuldige mich auch übrigens für hysterische Lachanfälle. Das ist wirklich, es war nicht so geplant, aber ich war ein bisschen überfordert und ihr werdet sehen und macht einfach dann in diesen betreffenden Sekunden kurz den Ton raus. Und dann passt's wieder.
Es war, wie ihr hört, sehr lustig. Ja, wir freuen uns natürlich, Spaß, wenn ihr nächste Woche auch wieder reinhört. Ja. Das wird, glaube ich, auch lustig.
Auf jeden Fall. Ich bin, ihr werdet, ich kündige das jetzt hier so groß an und am Ende seid ihr alle total enttäuscht, aber ich habe wirklich, also ich lieb's.
Ich finde es auch sehr witzig. Ich habe auch eine sehr gute Fanfiction geschrieben. Also mit ChatGPT. Es wird lustig, ja,
also
Leute.
Ich habe sie schreiben lassen. Also die Idee ist von mir, aber ich habe das Ausschmücken hat
ChatGPT gemacht. Wir reden dann nächste Woche drüber. Finde ich gut.
Ich freue mich.
Ich kann es kaum erwarten. Bis nächste Woche. Macht's gut.
Tschüss.
Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch ein paar Outtakes. Warum hast du so geguckt? Ich fand das klasse.
Das war ganz fantastisch. meine Spülmaschine ist am Start. In der Situation ist es dann so, dass Dumbledore noch nach in
Schimmeli. Nee, nicht Schimmeli.
Schimmelig? Ja, ich weiß nicht.
Da behauptet Dumbledore.
Würde er dann auch die Gedanken von der liest seine eigenen Gedanken, das ist sehr clever, die Gedanken von Voldemort lesen können? Weil der ist hier im Kopf von
Und als Dumbledore gewinnt und alle feiern, ist auch Dumbledore auf dem Feld.
Dumbledore gewinnt, ja?
Habe ich Gryffindor? Nee,
okay, schade. Und als Dumbledore gewinnt.
Ah ja, Dumbledore, naja, der gewinnt sowieso immer bei jedem Quidditch-Spiel.
Guck mal, ist mir aufgefallen, stell dir vor, du hättest reingeschnitten. Alle wären verwirrt gewesen.
Das stimmt.
Die nächsten Jahre.